Herzlich willkommen, ihr Lieben. Bundesliga live. Eine neue Ausgabe, ein neuer Spieltag heute. Nicht ganz in Bestbesetzung. Wer fehlt, das erfahrt ihr jetzt.
Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
Freue mich sehr, dass ihr da seid, meine Damen, meine Herren. Schön. Heute beginnt die Show ohne unseren lieben Freund Etienne. Der ist leider krank geworden. Herzliche Grüße, gute Besserung an dieser Stelle. Aber wir müssen ohne ihn vorlieb nehmen und haben deswegen hier so einen leichten Rechtsdrall heute, rein gravitationstechnisch. Herzlich willkommen, Ralle. Herzlich willkommen, Nico. Schön, dass ihr da seid.
Schön, da zu sein. Freue mich.
Piept bei dir heute wieder irgendwas oder?
Nee, das ist ja immer so, weil hier, das muss ich vielleicht noch kurz erklären, ich bin ja hier im Büro und hier arbeiten ja noch 100 Leute aus meinem Team mit und die arbeiten ja nebenbei und dann kann auch mal was piepen und deshalb piept es ab und zu.
Büro, guck mal. Siehst du die Bälle da unten?
Ja. Büro, ne? Ja, weißt du, aber das ist ja von meinen, oh, danke, dass du es erwähnst, das ist von meinen wunderbaren Partnern von Derbystar, die komplette Kollektion, alle bisher veröffentlichten Derbystar-Bundesliga-Bälle.
Aber Nike und Adidas machen auch gute Bälle.
Ja
und, genau. Du hast die Steilvorlage gegeben.
Molten. Schön, danke, Nico. Ich erwarte noch einen Umschlag mit Scheinen die Woche. Ja, und natürlich Tobias Escher, ohne den hier gar nichts läuft. Und ihr, ohne euch läuft sowieso nichts. Schön, dass ihr da seid. Wir reden natürlich heute über Fußball. Bevor wir das tun, möchte ich aber beginnen mit einigen Menschen, die so nett sind, uns Dinge zu schenken. Und das könnt ihr natürlich auch tun, wenn ihr das Bedürfnis dazu habt. Fangen wir mal hiermit an. Ist das nicht geil? Das sind Original-Tafeln. Die am Stadion rumstehen. Die haben wir zugeschickt bekommen von Reisende Bohne. Kennt ihr Reisende Bohne eigentlich? Reisende Bohne arbeitet irgendwo beim Fernsehen. Keiner kennt ihn, niemand weiß, wer das ist. Aber der macht immer Fotos mit seiner kleinen Plüsch-Raketenbohne, weil der auf allen relevanten Sportevents der Welt ist. Du kennst ihn, Ralle?
Ich weiß zumindest, für welche Produktionsfirma er arbeitet. Also ich näher mich dem Ganzen an, weil er war am wann war er denn? Am letzten Bundesliga-Freitagsspiel war er auch vor Ort und hat ja getwittert. Und da wir das übertragen haben, nähern wir uns der Enthüllung an. Aber es wird natürlich trotzdem geheim bleiben.
Wobei dazu sagen muss, das wissen ja auch viele nicht, ihr produziert denn nicht alles selber, sondern also sehr viele TV-Bilder werden ja von der Liga produziert oder von der Firma.
Eigentlich produzieren wir gar nichts selber. Es ist tatsächlich es ist eine Firma, die im Auftrag der DFL quasi sämtliche Bundesligaspiele produziert. Und der rechte Inhaber, entweder Sky oder DAZN, ist dann quasi derjenige, der die Bilder verarbeitet. Und
außerdem, vielen Dank, Reisen und Bohne. Außerdem haben wir von Stefan Zakariat Bücher zugeschickt bekommen. Also zumindest Tobi und ich, König von Afrika. Vielen Dank, lesen wir auf jeden Fall durch. Ich kann es noch nicht empfehlen, weil es noch eingeschweißt.
Ja, kurz drücken.
Aber vielen lieben Dank fürs Zuschicken. Ich lese es auf jeden Fall durch. Ja?
Das ist ein netter Seitenhieb, dass so wir beide mich jetzt zugeschickt bekommen haben.
Verständlich.
Und der Rest der
Kollegen. Ja, das ist so selten, dass ich auch mal hier Sachen krieg. Deswegen freue ich mich dann drüber. Nee, aber alle dürfen das lesen. Nachdem ich das auf Klo durchgelesen habe, dürft ihr das auch mal haben.
Ist das ausgedacht oder basiert das auf was Echtem?
Ich glaube, das ist ausgedacht, weil sonst würde ich den Spieler ja kennen. Wird ja als Weltbester, es geht um den weltbesten Spieler, der nach Katar wechselt wegen des Geldes und dann wird er angefeindet oder sowas.
Ah, okay. Ne?
Ja. Alles normal, ja.
Alles normal, ja. Genau.
Kann ja sein, dass er vielleicht
nach seinem Kometenhaften,
unter dem Radar geflogen ist.
Nach seinem kometenhaften Aufstieg und der Kür zum König von Paris wechselte Yassine Chaka, überraschend ins fußballerisch bedeutungslose Katar. Allerdings zieht der erst 20-jährige das Ausnahmetalent durch seinen Transfer den Hass aus aller Welt auf sich. Während er in Al Rayyan wie ein König lebt, werfen ihm Fans und Familie Geldgier und einen schwachen Charakter vor. Tja, aber ich würde mir das auch gerne vorwerfen lassen, wenn ich Millionen schwer ausgesorgt hätte mit 20. Von daher ist das nicht so schlimm. So, zurück zum Fußball, ihr Lieben. Vielen Dank für eure Zusendung. Wir reden über unser erstes Tagesordnungspünktchen. Und zwar haben wir ja viele Möglichkeiten heute. Womit fangen wir an? So viel passiert. Wir fangen natürlich heute mal an mit Mainz. Mainz 05. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, da gab es einen Spielerstreik, ausgelöst durch die Degradierung Adam Szolais. Ist das richtig ausgesprochen? Szolais. Der Ungar wurde ja quasi aus der ersten Mannschaft verbannt und sollte dann, glaube ich, U23, ist es eine U23, U21?
U21.
Mittrainieren und das hat der Berater und auch Adam Szolai natürlich nicht auf sich sitzen lassen und die Mannschaft auch nicht. Die hat nämlich gestreikt und gesagt, so läuft das hier schon mal gar nicht. Da war schon mal einiges los und dann folgte ja die 4:1 Klatsche zu Hause gegen Stuttgart und danach gab es dann eine Krisensitzung und danach wurde Bayer Lorza entlassen. Und darüber wollen wir jetzt mal sprechen.
Wollen wir mal das ganze Pferd von vorne aufzäumen mit der Geschichte um Adam Soloy.
Bitte
schön. Die ja auch noch sehr viele Fragen aufwirft. Also es ist ja noch nicht abschließend geklärt, was da passiert ist. Zuerst gab es ja die Meldung, es ginge da um ein Thema im Mannschaftsrat, nämlich dass die Spieler nur gesagt bekommen hätten, die Gehälter, die während der Corona-Krise, die Gehälterkürzung während der Corona-Krise, das sei nur gestundet. Und Soloy solle darauf bestanden haben, dass das Geld wieder ausgezahlt wird. Das wurde dann später dementiert, dass das der Grund war, sondern es sollen tatsächlich sportliche Gründe gewesen sein, dass halt Soloy in die zweite Mannschaft abgeschoben wurde. Und ich glaube, das hatte man hatte da die Hoffnung, dass das ähnlich geräuschlos abgeht wie mit Holger Badstuber in Stuttgart und ihn dann einfach in die zweite Mannschaft packen gut ist. Aber nein, die Spieler haben gesagt, Adam Soloy, der ist beliebt in der Mannschaft, denn der wurde ja auch eigentlich geholt, um als Ergänzungsspieler eben die entscheidenden beliebt zu sein, aber auch um junge Spieler anzuleiten, weil die Mannschaft ist ja, hat ja einen sehr jungen Kern, ist ja, glaube ich, die Mannschaft mit den drittmeisten eigens aus der Jugend hochgezogenen Talente in Europa nach Bilbao und Manchester United. Und er sollte halt ein Anker sein. Und das ist ihnen jetzt so ein bisschen um die Ohren geflogen, weil halt dann die Spieler gesagt haben, nee, das tragen wir nicht mit. Und da war halt schon völlig klar, dass die Autorität des Trainers Bayer Leverkusen massiv angeknackst sein muss, weil es war ja seine Entscheidung, diesen Spieler zu dekretieren. Und wenn dann die gesamte Mannschaft sagt, okay, wir gehen jetzt nicht zum Training raus, was ja eine Ultima Ratio ist, eigentlich das Ultimativste, was du machen kannst, hat er ja eigentlich klar, dass seine Autorität irgendwie angegraben sein muss. Also irgendwie ist gut, aber
angegraben ist sehr euphemistisch.
Sehr euphemistisch, genau. Und das hat sich dann da halt zu diesem berühmten Streik hochgetragen, gab dann diese Pressekonferenz am Donnerstag, die auch aus dem Ruder gelaufen ist so ein bisschen, weil man nicht so richtig erklären konnte, was da eigentlich jetzt hintersteckt und weil auch Schröder da nicht den besten Eindruck machte. Und hatte dann den Gipfel bei diesem 1:4 gegen Stuttgart, wo man wirklich das Gefühl hatte, diese Mannschaft ist nicht hundertprozentig bei der Sache, um es jetzt auch hier mal euphemistisch auszudrücken. Mhm. 1:4, eigentlich hätte Stuttgart schon zur Pause 5:0 führen können.
Also aus Spieler- oder ehemaliger Spielersicht, wir sind, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt jemals auf die Idee gekommen, nicht raus zum Training zu gehen. Also wirklich ein Training zu boykottieren oder zu streiken, das ist schon nahezu noch nie da gewesen. Also ich erinnere mich an keinen Fall, wo sowas mal passiert ist. Ja, wir hatten es, dass einzelne Spieler
ihre französische Nationalmannschaft vielleicht.
Stimmt, mal, ne? Ja, aber haben die gestreikt?
Gab es nicht auch die Geschichte mit Bayern München?
Also, dass einzelne Spieler ihren Wechsel versucht haben zu erstreiken, ist ja eine Sache. Aber dass eine ganze Mannschaft wirklich sich im Prinzip komplett vertragsbrüchig hält, denn in einem Arbeitsvertrag eines Fußballprofis steht Pflichten des Spielers und dann sinngemäß muss an allen Aktivitäten, Training, Spiel etc. teilnehmen. So, ist halt mir noch nie, jetzt lese ich hier gerade 84 bei Nürnberg in der zweiten Liga, also wir müssen schon sehr weit zurückgehen, also es ist was sehr, sehr Außergewöhnliches und ja, in dem Moment war klar, wenn man auch schaut, wie die letzte Saison für Mainz zu Ende gegangen ist, dass da irgendwas ganz, ganz gehörig nicht passt und die Leistung gegen Stuttgart war im Prinzip folgerichtig, also das war nur die logische Konsequenz.
Aber jetzt lass uns das nochmal versuchen, Step by Step. Okay, also dieser Adam Soloy wird degradiert, werden sportliche Gründe zumindest mal vorgeschoben. Er hat aber im DFB-Pokal noch gespielt, soweit ich weiß, was ja so ein bisschen diese Aussage ad absurdum führt, denn wenn dieser Spieler nicht die Qualität hätte, dann wäre er ja nicht eine Woche vorher noch auf dem Platz gestanden. Dann ging es halt um diese Zurückzahlung von Corona. Vielleicht hat man ihm, das ist jetzt reine Spekulation, dann auch so ein bisschen Bruch mit einem Solidarpakt vorgeworfen, dass er eben quasi diese zurückgehaltenen Zahlungen verlangt hat und das vielleicht so eine Quittung war, die man ihm ausgestellt hat. Reine Spekulation, die dann nach hinten losging. Da ist natürlich die Frage, inwiefern das nur Achim Bayerlotzer oder vielleicht auch Rufen Schröder und andere Personen noch betrifft, was diese Entscheidung angeht.
Du hast es gerade schon einmal kurz angedeutet mit dem, er hat ja noch im Pokal gespielt. Er ist ja auch im Mannschaftsrat gewesen. Also der Mannschaftsrat ist ja auch so hinter dieser Maßnahme des Streiks gestanden und Soloy sitzt da drin. Und eigentlich guckst du als Trainer, dass der Mannschaftsrat so ein für die Mannschaft da ist, aber auch ein Bindeglied zum Trainer ist. Ich weiß nicht, Ralf, kannst du jetzt eher sagen, dass du jetzt eher als Trainer dann sagst, wenn du den Spieler jemanden reinwählen in den Mannschaftsrat, der eigentlich in die zweite Mannschaft soll, dann sagst du als Trainer, nee, sorry, den bitte nicht zum Mannschaftsrat wählen.
Und dann ist für mich aber auch die Frage, ist Bayer Leverkusen vorab schon angezählt gewesen? Ist er in die Saison schon gegangen mit so ein paar Strichen im Klassenbuch? Ja. Oder ist das jetzt in dieser Situation komplett kollabiert und er ist sozusagen der Verlierer dieses Machtkampfs. Und man hat sich in Mainz gesagt, pass auf, entweder wir entlassen den Trainer oder wir verlieren im Prinzip die Loyalität der kompletten Mannschaft.
Also ich würde deine Frage, kannst du eigentlich zusammenfassen, also sowohl angezählt wie auch von letzter Saison, wie auch jetzt Verlierer der momentanen Situation. Also das, da gibt's für mich kein Entweder-Oder.
Aber hat er das alleine entschieden? Diese Verbannung jetzt von Adam Schalay?
Das kann ich mir nicht vorstellen. Also es kann natürlich sein, dass er von sich aus gesagt hat, ich möchte. Zu den Gründen der Suspendierung von Schalay müssen wir natürlich sagen, du hast es jetzt zwei, dreimal erwähnt, das ist sehr viel Spekulation. Selbst dieses Spielerbündnis, das neu gegründete vor einigen Monaten, hat heute seine Stellungnahme noch mal ein Stück weit revidiert, weil sie gesagt haben, uns lagen nicht alle Informationen vor. Jetzt haben wir neue und bewerten das ein bisschen vorsichtiger. Aber so wirklich rausgetraut haben sie sich mit ihrem Statement nicht. Und deswegen können wir da wirklich, also sollten wir uns vielleicht eher auf die Entscheidung mit der Beurlaubung von Bayer Lotzer fokussieren. Denn was mit Schalay passiert ist, wissen wir nicht. Also,
und naja, aber
wir stochern hier rum von Gehaltszahlung beziehungsweise dieser Solidarpakt über sportliche Gründe, die wir zumindest ein Stück weit ja in Frage stellen können. Siehe Pokal, und ich meine, er ist ja jetzt kein Vollblinder.
Aber ich find's ganz. Also erstmal, ey, wir dürfen spekulieren, wir sind nämlich keine seriöse Berichterstattung, wir sind Bundesliga, wir dürfen das, wir sind keinem journalistischen Kodex.
Warte, wir sind doch die einzige Fußballsendung
der Welt.
Gibt's noch eine seriöse oder was?
Exakt, eben, wenn wir nicht spekulieren, wer sollte es sonst tun? Nein, ich frag mich halt, guck mal, pass auf.
Nico, der spekuliert seit Monaten auf den Sieg von Werder.
So, was ist denn noch? Wir sind gleich da, ich meine, kurz nochmal eine Frage anschließend nochmal formulieren. Also, wenn das sportliche Gründe hätte,
ja,
und die Mannschaft entscheidet sich darauf, mit einem Streik zu reagieren, würde das ja komplett jeder Lizenzspielerabteilung bundesweit quasi nicht gefallen dürfen, weil das kommt ständig vor. Holger Badstuber ist ein jüngeres Beispiel in Stuttgart, wo das relativ klaglos passiert ist. Aber du kannst doch nicht der Mannschaft sozusagen die Macht geben, wenn es sportliche Gründe hätte, zu verhindern und zu streiken, dass ein Spieler, sag ich mal, sportlich abgestuft wird.
Aber
deswegen ist das für mich gar keine Option.
Egal, was für Gründe es hat, es muss ja tatsächlich so gewesen sein, dass zumindest Bayer Leutzer, wahrscheinlich aber auch Schröder, der mit der Suspendierung zumindest einverstanden gewesen sein muss, dass die beiden es so sich gedacht haben, dass das geräuschlos durchgeht. Also da muss ja die müssen ja komplett die Dynamik innerhalb der Mannschaft und auch das Standing von Zoller innerhalb der Mannschaft unterschätzt haben, egal was passiert.
Also sowas sprichst du als nur den Ablauf. Du entscheidest als Trainer etwas und besprichst das mit deinem Sportdirektor. Mhm. Es sei denn, es hat übergeordnete Gründe, keine Ahnung, weil irgendwas mit dem Transfer ist oder sowas, dann entscheidet der Sportdirektor, so nach dem Motto, pass auf, der steht dir nicht mehr zur Verfügung. Aber du schmeißt einen nicht raus erstmal und gehst dann zum Sportdirektor, übrigens der, sondern das besprichst du natürlich vorher.
Und wenn man jetzt mal diese sportlichen Gründe, wie wir es jetzt hier rausgearbeitet haben, es ist reine Spekulation, ja, aber wir sind Sherlock Holmes. Wenn wir mal sagen, diese sportlichen Gründe waren nur vorgeschoben, dann bleibt ja im Prinzip nach der derzeitigen, nach dem Stand der Dinge in unserer Spekulationsbubble, bleibt ja nur, es ging vielleicht darum, dass Schaller diesen Solidaritätspakt bezüglich der Gehaltszahlung gekündigt hat und der Verein ein Zeichen setzen wollte, nee, Digga, so geht das nicht. Und das ist als Boomerang zurückgekommen. Und da die Frage, ist das eine Entscheidung, weil das ja eine wirtschaftliche ist, die von Bayer Lorzer kam, oder ist das nicht eher eine Entscheidung auf Management-Ebene? Und ist dann nicht Bayer Lorzer jetzt vielleicht eher ein Bauernopfer?
Das ist wieder Spekulation. Das gehabt.
Ja, sag
das
ich
ist,
doch jetzt.
Ich habe ja auch gelesen, zusätzlich, das ist ja noch ein dritter Faktor, dass halt auch Soloy und Bayer Lorzer sehr einfach nicht grün waren. Und dass Soloy auch jemand ist, der mit seiner Meinung nicht vom Berg hält, wenn er eine Übung im Training scheiße findet.
Aber wenn das der Fall ist, dann hast du doch, ich möchte manchmal versuchen, irgendwo reinzukommen. Ich habe schon versucht, mich die ganze Zeit zu melden. Aber das würde ja wiederum bedeuten, dass der Verein in diesem Fall Soloy, nachdem er suspendiert wurde, jetzt den Rücken stärkt und er als Gewinner im Zweikampf mit Bayer Lotzer rauskommt, weil die Mannschaft gesagt hat, nee, wir streiken. Das ist doch, das geht doch auch nicht. Da verlierst du doch also als Sportdirektor und Generalzahler ein so viel Gesicht und so viel auch Macht gegenüber der Mannschaft, dass die ab jetzt jedes Mal streiken, wenn, keine Ahnung, die Seife in der Dusche alle ist oder so.
Ja, oder lieber auch streiken.
Ja, aber ernsthaft, ist doch so. So. Und der nächste Punkt, den ich bei der ganzen Situation auch habe, wenn man das nochmal so chronologisch ablaufen lässt, es geht ja los mit der Information, die Mannschaft will ihr Geld haben und kriegt es nicht. Und deswegen fangen sie an zu motzen. Und deswegen suspendiert der Verein den Spieler. Es bleibt aber im Kern immer noch, dass da eine Mannschaft ist, die gesagt hat, ja, Corona, schön und gut, wir haben jetzt ein halbes Jahr Solidarität gezeigt. Aber jetzt wollen wir, dass die Solidarität gerne wieder ausgezahlt haben. Weil ihr habt ja gesagt, wir kriegen das ja, ist ja nur Stundung. Also es ist ja nicht Solidarität, sondern quasi aufgespart, her mit der Kohle. Aber und der Verein sagt, geht nicht.
Ist das ein Fakt oder ist das auch... Ja, wir haben gehört. Wir
sind doch in der Spekulation hier. Das ist die erste Information, die ich damals gehört habe, als es da, in der Begründung, warum Czolaj hier, also generell, das ganze Thema meint. Ich weiß nicht mehr genau was, wo, wie, aber es ging um diese Stundung der Corona-bedingten Gehaltskürzung.
Ja, das ist die Spekulation hier bei uns.
So, und ein abschließend, noch von mir ein Punkt. Du hast es eben gesagt mit der angezählten Autorität oder du hast danach gefragt, ob die schon nach Ende der Saison angezählt war. Zu welchem Zeitpunkt traust du dich als Spieler, als Mannschaft sowas zu machen? Wenn du genau weißt, da hat jemand die volle Rückendeckung und ist unangefochtener Chef oder wenn du weißt, der ist eh schon angezählt und der kann uns nichts.
Wackelzahn.
Und das war ja auch das, was man im Vorhinein vor der Saison immer wieder aus Mainz gehört hat. So, jetzt diese Saison haben wir den Zusammenhalt, diese Saison geht es besser, diese Saison ist das Band zwischen Trainer und Spielern enger, das hat anscheinend nicht gestimmt. Aber allein, dass du es halt vor der Saison so oft sagen musstest von Mainzer Seite, hat ja schon gezeigt, dass da irgendwas im Binnenverhältnis nicht gestimmt hat in der vergangenen Saison.
Ja.
Habe ich auch schon letzte Saison als Beispiel gemacht, diese Personalie Danny Latzer, der ja dann zum Saisonschluss sehr stark daran beteiligt war, dass Mainz die Klasse gehalten hat, der war lange Zeit von Bayer Lotzer ja links liegen gelassen, hat er ja nicht gespielt. Und dann ist er plötzlich zum Redelsführer der Mannschaft ausgestiegen. Und solche Faktoren innerhalb der Mannschaft zeigen ja auch immer, okay, da ist irgendwas mit der Hierarchie stimmt dann nicht innerhalb der Mannschaft und auch innerhalb zwischen Mannschaft und Trainer nicht.
Und wisst ihr, was ich mir die ganze Zeit für eine Frage stelle? Es gibt ja bei solchen Geschichten auch für die Öffentlichkeit dann immer die Suche nach dem Guten und dem Bösen. Und wir haben ja hier einen Trainer, wir haben Czolaj, wir haben eine Mannschaft, wir haben einen Verein. Es sind vier Parteien. Wer ist da jetzt gut und wer ist da jetzt böse gerade? Was würdet ihr sagen?
Die Welt hat Grautöne, Nico. Ist wie beim Deutschrap. Ja,
zum einen das, zum anderen, glaube ich, wissen wir tatsächlich zu wenig.
Ja, aber wenn wir jetzt hier, also Nils, du hast die Spekulation aufgemacht, jetzt lass mich hier nicht am langen Arm verhungern. So, lass uns doch mal so
was heißt,
wer ist denn gut und wer ist böse?
Mir gefällt diese Einordnung in gut und böse einfach nicht. Das ist natürlich sicherlich eine Frage der Perspektive. Was ich mich frage ist, ich bin da bei dem, was ihr eben auch gesagt habt und was Ralle eben auch gesagt hat. Ich glaube, dass Bayer Lotzer kein gutes Standing in der Mannschaft hatte und ich glaube, dass das vielleicht auch eine Möglichkeit war, der Mannschaft auch angestauten Frust vielleicht auch demonstrativ mal zur Schau zu stellen und einen Machtkampf zu suchen, von dem sie glaubten, dass sie ihn vielleicht gewinnen können. Und das ist ja auch passiert. Was ich mich halt frage, ist, ich finde, die Mannschaft kommt da nicht gut bei weg. Also, weil so einen Streik durchzuführen, ist es meiner Meinung nach schwierig zu verkaufen, zu verargumentieren als Mannschaft. Die sind verdammt in der Bringschuld jetzt. Die müssen sich besser in Spiel 3 der Saison jetzt mal den Arsch aufreißen und Ergebnisse liefern. Die haben sich selbst unter Druck gesetzt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir die Rolle auch Ruven Schröders noch ein bisschen suspekt ist, generell der Führungsebene bei Mainz. Weil, ja, das wirkt einfach so ein bisschen, okay, Bayer Lorzer ist jetzt weg und alles ist wieder in Ordnung. So, aber irgendwie kann ja nicht alles in Ordnung sein, weil die ganze Mannschaft hat gestreikt. Und du kannst ja auch nicht sagen, mir gefällt der Trainer nicht, ich streik den jetzt weg. Also es muss ja ein tiefer gehendes Problem geben.
Nee, aber Schröder ist ja jetzt auch ganz stark angezählt. Das ist ja, glaube ich, auch offensichtlich. Ich glaube, das geht halt nicht innerhalb von 2 Tagen weg, diese Geschichte.
Ja.
Weil er ja auch derjenige war, der vor der Saison an dem Trainer festgehalten hat. Also er ist ja derjenige, der gesagt hat, nein, wir gehen jetzt mit Bayer Leverkusen in die Saison. Und das ist ja ähnlich wie auch Schalke. Aber wenn du nach 2 Tagen eingestehen musst, das war eine Fehlentscheidung, den Trainer in die Saison zu gehen, dann bist du als Sportdirektor automatisch angezählt.
Also ich denke schon, dass gerade auf sportlicher Ebene es da intern, also sprich in Richtung Vorstand und so weiter, einiges an Klärungs- und Analysebedarf besteht.
Definitiv.
So, aber die hatten ja auch einen Gegner, der relativ munter nach vorne gespielt hat, um mal zum Sportlichen zu kommen. Wir wollen das ja nicht komplett unter den Tisch fallen lassen.
Definitiv nicht. Da wollen wir natürlich jetzt auch hinkommen. Wie so oft im Leben ist es so, oder insbesondere im Fußball, dass es auch eine Frage des Timings ist, ob man eine gute Woche hat oder eine schlechte. In dem Fall hatte Stuttgart das Glück des richtigen Timings, weil sie in einer Situation gegen Mainz gespielt haben, die vermutlich für 16 andere Bundesligisten auch ein erfolgreiches Wochenende versprochen hätte. Daher sind diese 3 Punkte natürlich unter einer gewissen Überschrift zu verstehen. Aber nichtsdestotrotz hat Stuttgart ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und sie haben im Prinzip da aufgehört, wo sie dort angefangen, wo sie letzte Woche aufgehört hatten, nämlich bei der Aufholjagd gegen Freiburg und haben sportlich gesehen absolut verdient 4-1 gewonnen. Aber natürlich jetzt unter dieser Überschrift, wie gesagt, die Frage, wie schwach war denn Mainz und wie stark war Stuttgart?
Also ich habe das Spiel mir über 90 Minuten angeguckt, eben auch mit Hinblick auf die Mainzer, die wirklich, das kann man nur noch mal sagen, das war eine total Arbeitsverweigerung, was die angeboten haben. Die haben sich eigentlich hinten reingestellt und dann aber auch ohne Zweikampfhärte gespielt. Stuttgart hat jeden wichtigen Zweikampf gewonnen. Das kannst du dann wirklich über Mainz erklären. Aber mir hat ja auch schon gegen Freiburg, hat mir schon Stuttgart ganz gut gefallen und jetzt wird's schon wieder. Die spielen halt einen schönen Fußball. Die spielen hinten immer flach raus, trauen sich dann auch mal im Mittelfeld in die 1-gegen-1-Duelle zu gehen. Mit Endo und dem guten Mann Waman Giduka, den ich auch bis zum letzten Spieltag nicht werde aussprechen können, der wieder ein großartiges Spiel gemacht hat. Das sind halt wirklich, die trauen sich was. Also hinten immer flacher Pass auf den Außenverteidiger in den Achterraum und dann 1-gegen-1-Situation. Wird immer dann, je näher sie zum Tor kommen, wird's dann immer schwieriger, weil sie halt eben vorne ein Spielertyp fehlt, der eben im Strafraum Präsenz hat, weil auch immer der letzte Pass nicht stimmt. Aber die können halt, die trauen sich offensiv zu spielen und die können halt auch einen guten Stiefel spielen. Sind jetzt kein so ein Aufsteiger, der sich nur hinten reinstellt, sondern die wollen auch Fußball spielen und können, selbst wenn der Gegner wie Mainz jetzt in so einem Spiel sagt, wir machen gar nichts, selbst da hat dann Stuttgart eine Idee, wie sie nach vorne kommen.
Ja, also das war erfrischend und schön und torreich. 4-1 für Stuttgart. Ja, da wächst was ran, hat man das Gefühl, aber das kann nächste Woche schon wieder anders sein.
Ja, ja, also du hast mit allem recht, Tobi, nur dann kommen wir auch zu dem Punkt, klar, Timing gegen Mainz, aber wie ist das denn gegen eine Mannschaft, die da ist? Also reicht dieses Offensive, also die Qualität einfach? Du hast immer, sobald es näher zum Tor kommt, wie hast du es formuliert?
Ja, du willst dünn. Also ich hab's jetzt, weißt du nicht mehr genau, wie ich es formuliert habe. Aber ja, das stimmt schon. Und sie waren auch defensiv wieder nicht 100% da. Das so, stimmt auch so.
Die Chancenverwertung etc., du kriegst halt, okay, gegen Mainz kriegst du deine 5, 6 hochkarätigen. Aber gegen, ich sag mal, 10, 11, 12 andere Bundesligisten wird's schon schwierig. Vor allem, das kommt ja noch dazu, die Gegner schauen sich das jetzt an. Und dann die direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, die werden Stuttgart nicht den Gefallen tun und sagen so, wir gehen jetzt vorne drauf und lassen denen dann Platz, damit sie machen können, sondern ja, dann eben durchzukommen. Das wird dann das Spannende.
Wobei wir ja diese Saison so eine leichte Ausnahmesituation haben, dadurch, dass wir jetzt aktuell wirklich 2, 3 Mannschaften haben, die unterirdisch sind. Und da bist du halt schon, wenn du als Aufsteiger reinkommst in die Liga und guten Fußball spielst, das reicht erstmal im Moment jetzt, um zu sagen, okay, die wirken besser als Mainz, Schalke und vielleicht auch Köln.
Mhm. Gehen wir mal direkt weiter zum nächsten Spiel, was erschreckende Parallelen aufweist zu Mainz gegen Stuttgart.
Ich hab gerade überlegt, was wäre denn, wenn Mainz gegen Schalke gespielt hätte?
Das hätte mich auch sehr interessiert. Leider hat das Schicksal uns diese Konstellation nicht zuteil werden lassen. Daher müssen wir uns mit Werder gegen Schalke zufrieden geben oder mit Schalke gegen Werder, wie es eigentlich richtig heißen müsste. Und die Situation war ganz ähnlich, denn natürlich war David Wagner angeschlagen nach, weiß ich nicht mehr, 17 Partien ohne Sieg. Was, ich weiß nicht, ob es schon ein Rekord ist, aber es dürfte auf jeden Fall rekordverdächtig sein. Und dort hat Werder Bremen eben diese Gnade des Momentums gehabt, gegen eine Mannschaft zu spielen, die völlig am Boden liegt, bei der es auch nicht mehr zu stimmen scheint zwischen der Mannschaft eben und dem Trainer. Und dort hat Bremen also mit 3-1 gewinnen können. Deswegen gleich zu dir, Nico, bevor wir gleich ausführlich über Schalke reden. Wie hast du das Spiel denn gesehen? War das jetzt Werder Bremen, wie du dir sie vorstellst auf dem Marsch nach Europa? Oder war das eher so, ja gut, das war jetzt mal nicht ernst zu nehmen gegen diesen Gegner?
Was soll diese Spitze gleich schon wieder am Anfang? Ich habe das von vornherein gesagt, dass es ein hartes und wichtiges Spiel wird und Werder Bremen diese Saison auf jeden Fall sich mit dem Abstiegskampf beschäftigen wird. Und sie haben es zum Glück mit einem Gegner zu tun gehabt, der absolut neben der Spur war. Denn das, was Bremen da gemacht hat, und das war auch schon letzte Woche, das ist alles noch nicht besonders sattelfest. Es ist aber kompakt gewesen und es war überraschend, wie wenig Schalke sich gewehrt hat. Und deswegen 3 Punkte, die bitter nötig waren, Mund abputzen und nächste Woche gegen Bielefeld mal gucken, wo man wirklich steht.
Ja, das war kurz und knackig, aber im Prinzip kann ich mich da einfach nur anschließen. Also Schalke war erschreckend.
Ja, ich will ehrlicherweise, ich habe letztes Mal schon so viel über Bremen geredet, ich will da jetzt nicht so viel über Bremen reden. Das ist alles okay. Lass mal über Schalke reden.
Wie, ne?
Weil, weil das ist viel, 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 viel also krasser, was da eigentlich los ist.
Ja, jeder kommt mal in diese Situation, wo er irgendwann merkt, shit, ich habe irgendwie, ich rede nur noch über meinen Verein. zumindest die, die emotional investiert sind. Ne?
Ja, aber dann können wir über Schalke reden. Wie hast du denn Schalke gesehen? Was hast du an Schalke, hat der so missfallen an Schalke, Nico?
Also sagen wir mal so, Werder Bremen ist eine Mannschaft, die, glaube ich, wenn sie, also von der Fußballidee presst, immer Lücken irgendwo im Feld hat, die der Gegner ausnutzt. Und Schalke 04 hat's nicht. Und dieses Werder Bremen stand sehr hoch, hat sehr hoch gepresst und damit halt Schalke 04 so vor Probleme gestellt, die ausgesehen haben, als ob da eine Zweitligamannschaft steht und nicht ein Bundesligist. Was wiederum das Spiel relativ schnell, relativ klar für Bremen gemacht hat und was mir gezeigt hat, dass meine Theorien über Schalke 04, dass diese ganze Mannschaft dieser Situation, und ich weiß jetzt nicht, ob es an einem Trainer am Ende hängt, das werden wir ja in den nächsten Wochen sehen, aber vor allen Dingen auch vom Fußball her nicht ganz gewachsen ist gerade. Dann heißt es, da sind ein paar Ausfälle. Der Harit ist ja durch Corona ausgefallen. Oh, hinten, glaube ich, Mascarell
ist auch dabei gewesen.
Sehr da, genau. Das sind halt für mich immer noch keine Argumente, genau wie es andersrum immer so schwierig war, das bei Bremen sofort zu sagen, dass man deshalb total auseinanderfällt. Aber es ist das Pendant dazu. Du siehst es einfach, dass wenn du bestimmte Elemente hast, die nicht zusammenfassen, dann kackst du in dieser Liga ab. Und das hat Schalke am Wochenende gezeigt.
Bevor wir jetzt alle noch unseren Senf dazugeben, würde ich ganz gerne mal jemanden zu Wort kommen lassen, der sehr tief drinsteckt. Das ist Pillard, der war ja auch schon mal bei uns in der Sendung glühender Schalke-Fan. Und wir haben ihn gebeten, ein kleines Statement zu verfassen. Das ging, glaube ich, 13 Minuten.
Ich muss mal kurz dazu sagen, Nico hat ihn gebeten, das Statement zu verfassen. Und dann hat er ein Statement geschickt, das ging 8,5 Minuten. Und hat er aufgenommen beim Joggen, glaube ich. Also der ist auch ein bisschen außer Atem, aber es war ein nettes Statement. Aber ich habe dann gedacht, 8,5 ist ein bisschen viel. Dann haben es dann ein bisschen zusammengekürzt. Er konzentriert jetzt vor allen Dingen auf die Trainersuche, weil wir müssen ja gleich nochmal vielleicht nochmal erstmal den Komplex Schalke und die Entlassung gleich behandeln. Und dann geht er auf den Trainerkomplex.
Gut, dann warten wir noch ein bisschen mit Pillard.
Was denn? Wollte ich ja sagen, ich habe sonst die ersten 5 Minuten in 2 Sätzen zusammengefasst vorher. Weil der Typ hat mich in der Woche davor halt noch so Volley genommen mit, jetzt zeigen wir euch mal Bremen, wo der Hase hängt. Und normalerweise, ich mache ja viel WhatsApp-Austausch mit ihm, bepöbelt er mich dann auch immer die ganze Zeit. Es war einfach still. Er hat einfach das ganze Spiel über nichts gesagt.
Ja.
Also das war echte Verzweiflung. Das war so am Boden habe ich ihn noch nie mental gesehen, wie nach diesem Spiel.
Aber wie kann man überhaupt auf die ersten 5 Minuten Gedanken kommen, dass Schalke irgendwen Volley nimmt? Also woher kommt dieser Optimismus? Das tut mir leid. Pass auf, wir machen das jetzt so. Wir machen eine klitzekleine Pause. Dann gehen wir so ein bisschen in die Tiefe, was Schalke angeht. Und dann hören wir natürlich auch noch Pillard. Das wird ein sehr emotionales Statement. Es musste runtergekürzt werden, Tobi. und das hört ihr dann gleich.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück, ihr lieben Bundesliga Live. Tobi Ralle, Nico da, Eddie leider krank. Und wir sind bei Schalke 04 angekommen. Bremen haben wir so ein bisschen schnell abgefrühstückt, weil, da sind wir uns alle einig, Bremen, glaube ich, nur bedingt Einfluss hatte auf das Ergebnis, sondern Schalke da eher den größeren Part hatte.
Eins interessiert mich trotzdem zu Bremen, was du sagst, Tobi, oder auch eigentlich, was ihr alle drei sagt. Klar, Standards immer gut, immer wichtig, aber aus dem Spiel raus, Werder?
Kam nicht viel.
Das ist auch das, was ich meine.
Das ist die Frage jetzt, ob wie du das bewerten willst. Also ich
deswegen
jetzt,
ja, kann man es überhaupt bewerten, weil es vielleicht einfach eine Sondersituation
beim Gegner ist. Es war so ein bisschen sehr, man hat sich schon sehr stark am Gegner orientiert, weil 30% Ballbesitz gab es, glaube ich, unter Kofeld nicht mal gegen die Bayern normalerweise. Also die haben sich wirklich sehr stark darauf konzentriert, lange Bälle zu bolzen.
Eben noch die Zahl gehabt und der Pässe, die war auch sehr.
Die war sehr gering, weil sie halt eben genau das gesagt haben. Sie wussten, Schalke kann mit dem Ball nichts anfangen und sie können die Verteidiger pressen, dann ein paar Konter fahren. Das hat ja auch im Endeffekt gewirkt.
502 zu 257.
Ja, lass uns das, ganz ehrlich, das ist kein Gradmesser gewesen für Bremen. Lass uns über Bremen nach dem Bielefeld-Spiel nochmal sprechen, wo sie stehen. Das ist maximal für die Moral, glaube ich, gut, dass sowohl für Füllkrug persönlich mit seinem Dreierpack, der von natürlich seinem Star-Trainer Nico nicht aufgestellt worden ist bei Kickbase, was ich nicht verstehe, weil ich habe ihn dir vor der Saison für viel Geld verkauft.
Aber im selben Atemzug fragen, warum er letzte Woche nicht aufgestellt wurde im echten Leben.
Ja, aber was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Also die Kickbase-Sache ist schlichtweg eine private Verdödelung, weil ich Komm, ich bin froh, dass ich einigermaßen im Plus bin da. Ich krieg das eh nicht hin. Also, in einer anderen Liga schreib bin ich seit 2 Wochen im Minus.
Schreib dich nicht ab.
Kann ich aussteigen.
Nee, Nico, man muss auch ein bisschen ehrgeizig sein. Das macht's ja für alle Beteiligten keinen Spaß. Sonst fühlt sich dieser Sieg an, so wie der Bremen-Sieg gegen Schalke, als wenn man selbst dafür gar nichts getan hätte, sondern nur der Gegner schlecht war. So, deswegen musst du dich ein bisschen anstrengen. Und das gilt natürlich auch für Schalke. Die müssen sich auch ein bisschen anstrengen. Das haben sie nämlich jetzt nicht gemacht. Und ich finde, es war nicht nur das Spiel, sondern es war auch so ein bisschen die zur Schau gestellte Mentalität oder eben fehlende Mentalität an der Person Kaba, kann man das, glaube ich, ganz gut festmachen, der eigentlich in der Vergangenheit jetzt nicht aufgefallen ist als der große Assi, aber nicht nur eine gelb-rote Karte bekommen hat, sondern eben auch diese Spuckattacke sich geleistet hat, bei der man, muss man ehrlich sagen, wenn ich jetzt so Sportanalyst wäre und das in Zeitlupe sehe, würde ich überlegen, war das ein bewusstes Spucken in Richtung des Spielers oder war das einfach so, dass er ausgerechnet in diesem Moment dachte, ich habe so viel Speichel im Mund, entweder runterschlucken oder rausrotzen, war, was mache ich, ich rotze es raus, oh, da liegt ja noch einer, habe ich nicht gesehen, war keine Absicht. Ich bin mir nicht sicher, wie man das bewerten soll.
Ganz unabhängig, sollen die Spiele überhaupt nicht spucken aktuell?
Nein, auch nicht auf dem Kindergarten. Also, nicht auf dem Kindergarten. Was wollte ich eigentlich sagen gerade? Vergiss es.
Also laut Hygienekonzept sollen sie das Spucken am besten sein lassen. Auch wenn kein Gegenspieler
kommt. Ja, ich finde, es gibt 1000 Gründe, weshalb man einfach nicht spucken sollte. Da gebe ich dir recht. Ich weiß nicht, ob Corona da jetzt noch hinzukommen musste, um da noch einen weiteren Grund oben drauf zu packen. Jedenfalls, er hat es getan und es wirkte schon, deswegen reden wir ja drüber, es wirkte schon wie mehr als aus Versehen. So. Und das ist, finde ich, dann auch immer ein Zeichen, wenn ein Spieler so dünnhäutig ist, dass er in so einer Situation die Nerven verliert. Und nehmen wir mal an, er hat sie da verloren. Und es war jetzt irgendwie tatsächlich der Versuch einer Spuckattacke. Dann lässt das tief blicken. Und das ist der Punkt, an dem Schalke zumindest vor der Trainerentlassung war. Und die Frage ist zum einen, was machst du jetzt? So, welche Trainer kommen in Frage? Und das zweite ist, gibt es denn überhaupt Grund zur Annahme, dass mit einem neuen Trainer sich überhaupt irgendetwas zum Guten verändern wird? Denn die Probleme bei Schalke sind wesentlich tiefer als David Wagner.
Trotzdem glaube ich, dass du es schaffst, irgendwie mit dieser Mannschaft in 2 Spielen nicht 1:11 Gegentore zu holen.
Ja, das Bayern-Spiel ist, finde ich, immer so ein bisschen.
Ja, aber du hast 8 Stück kassiert.
Das ist die spannende Frage ist ja tatsächlich, wieso bist du mit diesem Trainer in die Saison reingegangen?
Wenn du jetzt siehst, wie es sich entwickelt hat,
Die Rückrunde war. Wie die Rückrunde war. Also das ist ja jetzt quasi, fällt jetzt Schneider ja vollkommen auf die Füße, dass er halt gesagt hat, ich möchte mit diesem Trainer in die Saison reingehen, obwohl die Rückrunde halt die schädlichste Rückrunde seit Menschengedenken waren. Schalke ist jetzt dabei, sich nach oben zu arbeiten in der Serie der sieglosen Mannschaften. Bis Tasmania Berlin ist noch ein bisschen, aber
ich wollte gerade sagen, Spaß beiseite, war die Rückrunde von Tasmania damals besser?
Also Tasmania hat 31 sieglose Spiele am Stück. Das Bundesliga.
Ah, okay.
Aber Platz 2 ist erst der FC Kaiserslautern mit 21 sieglosen Spielen am Stück. Da kann Schalke aufschließen noch. Sind bei 18 aktuell. War halt die völlig falsche Entscheidung. Im Nachhinein muss man das sagen. Es ist ja von außen immer schwer zu bewerten. Und wenn man sieht, was auf dem Platz ging und wie die Mannschaft sich auch gegeben hat auf dem Platz, spricht das halt, da gibt es da wenig Argumente für Wagner.
Du hast ja in der Rückrunde hat man zumindest versucht, gewisse Erklärungen zu finden, Verletzungen etc. Anscheinend lag es dann vielleicht doch nicht nur an den Verletzungen. Weil
ja. Vor allem, man hat ja auch jetzt keinen Schnitt gemacht und gesagt, pass auf, wir krempeln die Mannschaft um und David Wagner macht einen Neuaufbau. Dieser Verein scheint finanziell so in Schieflage zu sein, dass man eben nicht mehr in der Lage ist, einzelne Positionen zu verstärken. Rechtsverteidiger. Wir haben es ja schon mal gesagt. Da spielt jetzt ein Sebastian Rudi und der hat seine Sache respektabel gemacht. Aber Sebastian Rudi ist nachgewiesen kein Rechtsverteidiger. Das wurde schon mal in der Nationalmannschaft aus Verlegenheit probiert und es hat sich als Fehler herausgestellt. Er selber sagt, er sieht sich nicht als Rechtsverteidiger und er wurde auf Schalke mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt. Bisschen übertrieben gesprochen, aber er wurde da schon zum Sündenbock gemacht und dann so jemanden da jetzt hinten rechts reinzustellen. Dann hast du einen Fährmann, wir haben es ja in den letzten Wochen alle schon mal gesagt, ich muss mich jetzt nicht wiederholen, aber auch ein Fährmann wurde im Prinzip aussortiert, ist auf einmal die Nummer 1. Also selbst auf diesen Positionen.
Hast du Tobis Artikel bei 11 Freunde gelesen?
Nee, man kann es ja nur mal wiederholen. Fährmann, Rudi, Bentaleb, Uth. Alles 4 Spieler aufgestellt sind. Davon sind 3 auch noch in der zentralen Achse mit Uth, Bentaleb und Fährmann.
Ja, dazu
das kommt. Das sind alles Spieler, die waren ausgeliehen.
Ja.
Und die wollten eigentlich nicht zurückkommen.
Ja.
Also die waren jetzt nicht so, hurra, ich darf wieder zurückkehren, sondern die waren scheiße, ich muss wieder zurückkehren und wegen Corona kann ich nicht gekauft werden von dem anderen Verein.
Ja. Und dazu
kommt. Die müssen jetzt die Kohle aus dem Feuer holen. Das ist ja schon, da muss man jetzt kein Fußballanalyst sein oder,
Hat's
da irgendwie das kann nicht die Wahre sein.
Und dazu kommt halt, kommt ein Harit zum Beispiel, wo immer wieder gesagt wird, der wechselt Kabak und so weiter, der immer im Gespräch ist bei anderen Vereinen. Also, und ganz offensichtlich ist Schalke nicht in der Lage, auf dem Transfermarkt dafür zu sorgen, dass diese Mannschaft sich anders aufstellt. Und da ist natürlich die berechtigte Frage, warum hat man David Wagner, wenn man ihm dann keinen Umbruch anbietet, wenn man ihm nicht sagt, pass auf, es ändert sich jetzt was?
Ja, weil man kein Geld hat.
Weil man kein Geld hat, exakt. Aber jetzt bist du trotzdem in der Situation, dass du immer noch kein Geld hast, aber einen neuen Trainer suchst und dieser eben keine Vorbereitung mit der Mannschaft hatte.
Ja, schwierig. Gut, du hast jetzt musst jetzt quasi noch ein Spiel überstehen und dann hast du, Schalke ist ja nicht international dabei, was ein Zufall, nach der Rückrunde hast du ja zumindest die Länderspielpause. Das heißt, du kannst, ich sag mal, 8-9 Tage sehr, sehr konzentriert grundlegend arbeiten und dann bereitest du dich nochmal 3 Tage auf den, oder 3-4 Tage, wie auch immer man das timet, auf den kommenden Gegner vor. Also da kannst du schon so ein bisschen punktuell schon mal dran arbeiten, an der Vorstellung, an der Idee, die du hast. Du kannst auch, wenn du relativ schnell jetzt reagieren kannst, wir wissen ja nicht, was da im Hintergrund läuft, dass du sagst, okay, ich fange jetzt schon mal an und das nächste Spiel, das klammern wir ein bisschen in der Bewertung aus. Denn die Schalker Mannschaft, der Kader, ist für mich schon so, dass du sagst, auch mit der Vorgeschichte der letzten Wochen und Monate, Platz 10 bis 14, mehr wäre für mich fast schon vermessen. Und vielleicht ist das auch eine Tabellenregion, sagen wir mal Tabellenplatz 10 plus minus 2 bis 3 Plätze, an die man sich als Schalker vielleicht mal für 2, 3, 4 Jahre gewöhnen muss.
Ich glaube, das tun ja auch die meisten Schalker. Ich glaube, da macht sich keiner Illusion. Aber momentan sieht das halt nicht nach 10 bis 14 aus.
Ich traue es der Mannschaft schon zu, wenn also jetzt
das. Es gibt halt Lücken, die
rein aus den Kader angeht.
Ja, es gibt halt einen Trainer, kann da sicherlich was machen. Ja, also allein schon, sie müssen ja mit demselben Kader eigentlich theoretisch nur so spielen wie vor einem Jahr.
Und ich kann sagen, wenn jetzt diskutiert wird, schaut ihr nur mal die Hinrunde der Schalke an. Also das waren ja nicht 15 andere Spieler. Die sind ja auch noch da zu 95%, oder?
Wollen wir noch mal hören, was ein Schalker dazu sagt?
Ja, jetzt glaube ich, ist ein passender Zeitpunkt,
dass wir
mal das Statement von Pillard, der uns einen nochmal, für die es gerade nicht mitbekommen haben, ein 8-Minuten-Statement geschickt hat. Wir haben es auf 3 Minuten gekürzt.
Und spielen es in doppelter Geschwindigkeit.
Also andere Geschwindigkeit.
Nein, 3D-Mark. Also.
Ja. Dann 3 Minuten, das heißt, ich habe Zeit, kurz mir was zu trinken zu holen.
Ja. Mach das. Bleib nicht zu lange weg.
Schon.
Und wir machen jetzt hier mal Bühne frei, lieber Pillard. Das hast du zu diesem Thema zu sagen. Glühender Schalke-Fan.
Ja, moin erstmal in die Runde.
Moin.
Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt das Wochenende gut überstanden.
Jo.
Ja. Jetzt wollen alle mal, ja, Pilo, sag du mal. Ja, Pilo, sag du mal. Ja, aber ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Also, ich sag dir doch ganz ehrlich, also, das, was da gestern und auch gegen München auf dem Platz stand, so, auf dem Papier gesehen, muss das reichen, um zu Hause Bremen, also zumindest mal die Stirn zu bieten. Eigentlich sogar, um zu gewinnen. Und insgesamt auf die Saison betrachtet, muss das eigentlich reichen, um mit dem Abstieg nichts zu tun zu haben und irgendwo zwischen Platz 8 und 12 zu landen. 8, wenn richtig gut läuft, 12, wenn nicht so gut läuft. Ja, also da halt ja anscheinend die Mannschaft nicht ansatzweise das auf den Platz bringen kann, was sie eigentlich kann oder auch schon gezeigt hat ja in der Hinrunde letzte Saison, dass sie kann, dann ist halt irgendwann auch die logische Konsequenz, dass der Trainer gehen muss. Ja, hoffen wir, dass das ein Hebel bringt, weil also machen wir uns auch nichts vor, jetzt groß nochmal den Kader verstärken werden wir mit den Mitteln, die uns finanziell gerade zur Verfügung stehen, auch nicht schaffen. Wenn ich jetzt gerade irgendwann noch einen Kabak für 45 Millionen oder so nach Liverpool geht, wovon ich aber nicht ausgehe. Ja, was sind die Trainerkandidaten? So, was man heute so hört, so Manuel Baum, der Top-Kandidat. Sandro Schwarz habe ich gehört. Marc Wilmots ist wohl schon raus aus der Diskussion. Ralf Rangnick. Ich will nicht sagen, der hat sich heute Morgen bei Sky nochmal selber ins Spiel gebracht, hat er definitiv nicht. Hat aber auch jetzt nicht gesagt, dass er nie wieder auf Schalke kommen würde, unter keinen Umständen so, aber hat halt auch mehrfach betont, dass das unter den aktuellen Voraussetzungen durchaus unwahrscheinlich ist. Von daher ja, riecht das für mich schon sehr nach Manuel Baum. Ja, was soll ich sagen? Bin ich kein Riesenfan von. Aber ich habe lieber so einen Manuel Baum, als wenn wir jetzt so einen irgendwie Gerald Asamoah, Mike Büssens gespannt machen, ohne dass ich den beiden Jungs was Böses will, besonders den Gerald nicht, denn kenne ich auch ein bisschen persönlich, aber jetzt so ein Gespann aus Maskottchen und grüß August, hallo. Ah, ihr müsst verzeihen, hier läuft gerade noch ein Jogger vorbei, den habe ich kurz gegrüßt. So ein Gespann aus Grüß August und Maskottchen, so sehr ich die beiden noch mag, aber weiß ich nicht, ob es das dann am Ende ist. Für langfristig zumindest oder mittel- bis langfristig glaube ich nicht. Ja, deswegen werde ich dann wohl und auch alle anderen mit der Personalie Manuel Baum oder Sandro Schwarz oder sowas in der Kaliberkategorie auch leben müssen. Und die gute Nachricht ist ja eigentlich, schlechter kann es nicht werden. Ne? So. Und dann wirst du sehen, ob das den gewünschten Effekt bringt. Dann sage ich nach wie vor, sollten wir innerhalb von ein paar Spieltagen so aus den ganz ekligen Rängen raus sein und sich dann auch mal bis, sagen wir mal, 12., 13. Spieltag herauskristallisieren, dass wir mit dem direkten Abstieg nicht so viel zu tun haben. Funktioniert der jetzt nicht, dann müssen wir uns sicherlich mit dem Thema beschäftigen, womit wir uns nicht beschäftigen wollen, nämlich dem Abstiegskampf. Und dann wird der Nico jetzt wieder sagen, ja, was sagt er immer? Ja, uns Bremern ist halt bewusst, euch Schalkern ist halt noch nicht bewusst, doch, uns ist halt durchaus bewusst. Und wir sollten die Spieler auf dem Platz sollten den Kampf auch annehmen, meiner Meinung nach. Ich als Fan nehme mir aber durchaus raus, mich hinzustellen und zu sagen, wenn die Mannschaft, die da ist, ihre Leistung abruft, dann haben wir mit dem Abstiegskampf nichts zu tun, was man über Werder Bremen nicht behaupten kann.
Ist schon mutig, nach so einem Spiel dann noch die Kampfansage an Nico rauszuschicken.
So könnt ihr euch vorstellen, wie mein WhatsApp-Verlauf mit Pellert die ganze Zeit immer aussieht. Er hat ein sehr großes Selbstvertrauen Schalke 04 gegenüber. Ich habe ihm schon vor Wochen gesagt, er soll sich auf den Abstiegskampf mit Schalke einstellen. Nimmt er nicht wahr. Aber, und das finde ich einen sehr interessanten Punkt, das ist ja jetzt nun aus dem Schalker Herz und er hat mir auch viel aus allen WhatsApp, aus Facebook-Gruppen und sowas alles gezeigt, wie im Schalker-Fan-Umkreis jetzt alle wirklich wieder die guten alten, da wird nochmal gefragt, wo Hüb Stevens ist, was Mike Büskens dann macht, ob Ingo Angerbrügge nicht eine Möglichkeit wäre oder Yves Eigenrauch, kann ich überspitzen jetzt ein kleines bisschen. Aber das, was er sagt, ist, glaube ich, die größte Gefahr, ne? Dass man wieder in den gleichen Tonus kommt und sich vielleicht der Situation nicht ganz bewusst ist. Und das ist diese Parallele, die ich die ganze Zeit meine vom letzten Jahr, weil ehrlicherweise, wenn ich auf die letzte Saison gucke, war das Bremen ja auch niemandem bewusst. Du hast immer das Gefühl gehabt, das kann doch alles nicht wahr sein, das kann doch alles nicht wahr sein. Und am Ende sind es ein paar Minuten und du steigst beinahe ab. Und das kann Schalke halt auch leicht passieren in dieser Liga.
Das kann sehr leicht passieren, wenn sich da nicht einiges tut. Und der Unterschied Schalke 2020 zu Schalke davor ist auch, dass sie einfach kein Geld haben und es auch niemanden mehr gibt, der vielleicht einfach mal Lücken schließt. Also ein Tönnies, Milliardär, der ist momentan nicht mehr so in der Position, einfach mal ein paar Millionen.
Hat er aber noch nie gemacht, muss man fairerweise dazu sagen.
Ja, Kredit hat er schon gegeben, oder nicht?
Ja, aber es ging doch vor allen Dingen um die Kontakte, die er hatte. Er hat auch die Sponsorings
zum Beispiel. Okay, also auch so private Kredite. Egal, aber er ist eine Schlüsselposition, durch die irgendwelche Geldströme geflossen sind. Und wenn du diese Schlüsselposition rausnimmst, dann kommen die nicht mehr bei Schalke 04 an. Das wollte ich damit eigentlich sagen. Dass es auch vielleicht ein Faktor ist, Corona ist ein Faktor, der sicherlich finanziell Schalke auch nicht geholfen hat, ja, so wie allen anderen Vereinen eben auch nicht. Von daher sehr schwere Saison und es haben auch Schlüsselspieler anhaltendes Verletzungspech. Mit einem Harit und einem Serdar, zum Beispiel zwei ganz wichtige Spieler, die in Topform absoluten Unterschied machen können, die auch für viel Tore gesorgt haben in der Hinrunde letzte Saison. Die fehlen jetzt schon wieder. Wenn sich halt dieses Verletzungspech auf diesen wichtigen Position fortsetzt, dann ist für mich Schalke auch mit einem neuen Trainer definitiv im Abstiegskampf.
Ja, vor allen Dingen, du kannst halt nicht, du hast halt kein Geld, keine besonders geile Perspektive momentan. Jeder Trainer weiß, es ist momentan Himmelfahrtskommando. Ich meine, da kannst du halt auch als der Trainer nachher in die Geschichte eingehen, der Schalke 04 in die zweite Liga zurückführt, runterführt. Es ist jetzt nicht so, dass du halt da wie in den Jahren zuvor halt Schalke eine Macht war, wo du halt unbedingt hin wolltest als Trainer. Das ist es momentan auch nicht unbedingt so. Hab man ja schon am Rangnick, an den Rangnicks-Kommentaren so ein bisschen gehört. Ja, Schalke, großer Name, aber die haben kein Geld, auf gut Deutsch und so. Ja. Und das ist schwierig. Und jetzt so Manuel Baum da hinzusetzen, den ich schätze als Trainer, aber der ja auch so eine bayerische Gemütlichkeit hat, den dann da ins Ruhrgebiet reinsetzen als Trainer, ist auch nicht unbedingt das Wahre, glaube ich.
Tja, wir werden sehen, was Schalke macht.
Schalke-Fans sind auch so ein bisschen so rückwärtsgewandt, natürlich. Weil die natürlich so ein bisschen diese alten Erfolge sehen. Und du hast ja schon gesagt, Hüb Stevens.
Kennst du das irgendwo her?
Ich habe es, glaube ich, auch schon in der vergangenen schon mal gesagt. Das ist, mir gehen diese HSV-Vergleiche immer sehr auf die Eier, weil ich das total uninspiriert und langweilig finde. Und auf Twitter, wenn ich dann Hashtag HSV immer gucke, was passiert da so. Die, und die ganzen Leute. Die ganzen Leute, die habe ich in meiner Suchleiste, habe ich mir fest eingeschränkt, HSV, aber all die Leute, die immer glauben, das ist irgendwie noch lustig, HSV-Vergleiche zu ziehen. Und du siehst sie dann unter dem Hashtag HSV, siehst du halt, wie 100 Leute denselben Gag machen, aber schon 1000 Mal und denkst du, so, ja, okay, ihr seid der Partymagnet. Und aber in diesem einen Fall, bei Schalke stimmt's ja wirklich.
Es gibt da leider es gibt all wirklich die Dinge, viele die du Parallelen. Eben aufgezählt hast, mit, ja. Mit dem mächtigen Mann, der entweder selbst oder über seine Beziehungen ja. Und seine Kontakte Geld oder Investitionen generiert, die sportliche Situation, das, was du ansprichst mit den Fans, gewisse Parallelen sind da nicht von der Hand zu weisen.
So ist jetzt es.
Peter Neururer.
Ja, ich, ey, ganz ehrlich.
Was soll er gesagt, die Fanclubs melden sich bei ihm, das steht nicht mehr still.
Ja, also ganz ehrlich, wenn Peter kommen sollte, werde ich persönlich Geld spenden für den FC 04.
Wird dann auch nötig sein.
Ja,
ich schätze ihn sehr, aber es ist halt.
Dann werde ich jetzt wenn Peter Neururer-Chef hat, dann werde ich Schalke-Mitglied.
Aber es zeigt halt schon so ein bisschen. Wenn du halt schon als Verein, das ist ja auch dieses HSV-Syndrom so, alle wollen halt am Untergang beteiligt sein auch noch. Weißt du, was ich meine?
Mhm.
Jeder hat halt eine Meinung. Du gehst halt unter. Und dann hat jeder noch eine Meinung und meint dann noch, okay, aber mit mir wäre es anders gelaufen. Sowas ist halt auch immer schwierig.
Tja, mit mir wäre es anders gelaufen, hat sich auch Robert Lewandowski gedacht, als er in der ersten Halbzeit auf der Bank saß. Dann kam er irgendwann, aber es hat auch nichts mehr geändert an der ersten Bayern-Niederlage seit gefühlt Jahrhunderten. Für mich als Bayern-Fan ist das zum einen Schock gewesen, dieses Spiel zu verlieren, zum anderen aber auch ein Stück weit so ein Reset. Jetzt ist der Druck endlich raus. Jetzt können wir nächste Woche wieder weitermachen. Aber was da, glaube ich, offenbar geworden ist, ist etwas, was wir hier ja auch schon spekulativ vermutet hatten zu Beginn der Saison, nämlich die Bayern sind zu dünn besetzt mit dem Programm, was sie haben. Sie haben nämlich den anderen Bundesligisten gerade zu Saisonbeginn nicht nur die kürzlich zurückliegende Champions League voraus, sondern eben auch den Supercup auf europäischer Ebene, den Supercup auf nationaler Ebene, der jetzt am Mittwoch stattfindet. Und dann haben sie natürlich gefühlt nur Nationalspieler, die zu den Länderspielen müssen. Und man sieht jetzt in der Frühphase der Saison schon gegen Hoffenheim, die Kräfte werden nicht ausreichen. Und ich glaube, widersprecht mir, aber die Müdigkeit der Bayern ist der dominierende Faktor bei starker Hoffenheimer Vorstellung, aber der dominierende Faktor gewesen, weshalb Bayern dieses Spiel 4:1 verliert. Oder seht ihr das anders?
Ja, ich würde es halt so zusammenfassen, tatsächlich, dass sie in der ersten Halbzeit unterlegen waren. Also du kannst ja nicht in der ersten Halbzeit schon von, natürlich hast du schwere Beine und manchmal, gerade wenn du Donnerstag gespielt hast und dann Sonntag wieder ran musst, dann brauchst du ein bisschen, um reinzukommen ins Spiel. Oder bist ja noch quasi, haben wir noch relativ gleiche Bedingungen, sagen wir mal in Anführungszeichen. Und da fand ich, hast du auch gemerkt, dass Hoffenheim sehr gut vorbereitet kam, standen in einem sehr kompakten 5-3-2, haben wirklich im richtigen Moment nach Balleroberung die letzte Linie der Bayern mit 3-4 Mann attackiert, um da halt wirklich eine Überzahl herzubekommen und dann direkt den Ball hintergespielt. Also da war schon die taktische Idee von Hoffenheim dann stärker. Aber in der zweiten Halbzeit, wo dann auch Bayern so ein bisschen Spiel kam, hast du am Ende gemerkt, da fehlen einfach die Kräfte. Und das ist halt auch, da fehlt halt auch Fähigkeit, auch mit der zweiten Mannschaft das zu spielen, was man mit der ersten Mannschaft macht. Jetzt nicht im Sinne von U23, sondern im Sinne von der zweite Anzug, dass der so gut ist wie der erste Anzug. Das hast du auch gemerkt, so ein Stück weit. Dass es halt eben nicht ist, macht halt einen Unterschied, ob ein Lewandowski drauf ist. Und dann macht es halt wiederum einen Unterschied, ob die Spieler hinter Lewandowski noch fit sind oder nicht mehr fit sind.
Und der zweite Anzug, den du gerade ansprichst, den kann man ja ruhig mal beschreiben, namentlich. Das ist nämlich ein Zirksi, der von Beginn an spielt, der sehr talentiert ist, aber noch nicht an dem Punkt ist, den Lewandowski vertreten zu können. Das ist ein Musiala, der ja dann eingewechselt wurde. Wo, wenn du das vergleichst mit Dortmund, wo ein Julian Brandt auf einer Bank sitzt oder was weiß ich, ein Piszczek, der jetzt wieder fit ist. Hazard, gut, der ist jetzt verletzt, aber da hast du da einen Guerrero auf der linken Seite, der jetzt statt Hazard spielt. Also es ist gefühlt fehlt diese Breite bei den Bayern. Und wir haben ja noch ein paar Tage, 7 oder so, ne? Bis zum Transfer.
5. Oktober,
ja. Bis zum 5. Oktober geht's noch. Also da muss bei Bayern noch was passieren. Gerade eben, wenn man sich anschaut, dass der Verbleib von David Alaba auch noch alles andere als sicher ist. Vielleicht verlierst du da sogar erstmal noch einen weiteren Leistungsträger.
Ja, sehr. Martin Ness soll noch abgegeben werden.
Ja.
Cousins, für den soll jetzt auch ein 20-Millionen-Angebot von Leeds United, vorliegen. Ja. Und Alaba, wie gesagt, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass sie ihn jetzt abgeben. Aber sie müssten ihn abgeben, wenn der Vertrag nicht verlängert wird. weil danach gibt's kein Geld mehr für ihn. Das ist schon eine Hausmarke und der Kader ist sehr, sehr dünn. Und das, wie gesagt, du hast ja gerade gesagt, es macht einen Unterschied, ob du mit Zirkzee und Tolisso spielst oder mit Lewandowski und Goretzka. Das macht einen riesigen Unterschied und das merkst du halt auch, das merkt der Gegner auch. Hoffenheim hat ja auch sich hinten immer wieder ganz gut rauskombiniert, einfach weil, wenn dich ein Lewandowski anläuft mit voller Wucht, ist das was, macht das was anders mit einem Spieler, als wenn da ein Zirkzee kommt. Das ist ganz klar.
Abgesehen davon, dass das Anlaufen an sich ja auch eine Kunst ist, die man erstmal erlernen muss und ein Lewandowski.
Nicht Zirkzees Stärke.
Nein, aber ich meine, ein Lewandowski mit 20 hatte auch nicht die Fähigkeit, die Gegner so anzulaufen, sondern das hat der gelernt, so wie man halt einen Beruf lernt und selbst wenn, also das ist nicht nur die körperliche Prächtigkeit des Robert Lewandowski, die einen daran hindert, als Abwehrspieler dann den Ball gut zu spielen, sondern es ist auch die Art und Weise, wie er anläuft. So. Mhm,
ja.
Nico.
Frage.
Was müssen die Bayern machen?
Ganz einfach durch dem Trainer folgen und ganz viele Spieler kaufen. Sonst wird es doch schwerer. Denn das, was Hoffmann da gemacht hat, zeigt ja so ein bisschen, dass das diese eine Lücke hat in dem Terminplan, den sie haben, die du häufiger angehen kannst, so wenn du den dann irgendwann müde hast. Denn wir haben ja hier in dieser Runde auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass dieses eng Gestauchte in diesem Terminplan dieses Jahr ein Faktor sein kann. Ich glaube trotzdem fest daran, die werden jetzt wahrscheinlich nochmal zwei Leute holen oder so. Oder drei, vier sind ja angekündigt irgendwie, obwohl ich nicht ganz genau weiß, wie die jetzt in der Woche alle kommen sollen. Aber
Dest haben sie nicht bekommen?
Ja?
Ich sag, Dest haben sie nicht bekommen, der geht zu Barca.
Ja, genau. Aber das ist ja auch immer so ein Faktor. Also Namen, die öffentlich gehandelt werden und die dann tatsächlich geholt werden, das
geht nicht. Nee, hat's nur Doi, war alles Labelkerzen. Ah,
ja,
ach, genau. Ist ja da.
Ja, genau. Okay. Mein Satz vergessen, was ich sagen wollte, deswegen breche ich an dieser Stelle.
Entschuldigung, tut mir leid, ich wollte dir nicht parat. Ich habe dir die Frage aufgezwängt, ich wollte dich einfach nur nochmal integrieren in die Runde.
Es ist ja nicht so einfach, auch gerade Spieler zu holen. Das ist ja nicht, dass das Geld auch bei den Bayern einfach so rumliegt und man sagen kann, man gibt jetzt nochmal 30 Millionen aus. Die wissen halt alle nicht, wie lange gibt's jetzt keine Fans im Stadion, wie lange dürfen wir nur mit vor 5.000 spielen, womit du auch kein Geld verdienst. Mhm. Das wissen die alle nicht und dementsprechend muss auch der FC Bayern da mal gucken, okay, wollen wir jetzt unser ganzes Festgeldkonto, unser berühmtes schon aufbrauchen oder wollen wir nicht doch noch ein bisschen was liegen lassen, weil keiner hat eine Ahnung, wie diese Corona-Situation weitergeht.
Also ich möchte mal versuchen, dich ein bisschen zu beruhigen, du als langjähriger Bayern-Fan, der ja hin und wieder auch zu einem gewissen
Er ist ja nervös gerade, ich merke das auch.
Ich darf den Namen
nennen und so, da ist der ist sensibel.
Als langjähriger Bayern-Fan, der hin und wieder zu einer gewissen Aktionismus-Nervosität neigt, versuche ich dich ein bisschen zu beruhigen. Ich glaube, und damit möchte ich die Hoffenheimer Leistung gar nicht schmälern, sie waren sehr gut vorbereitet, sie haben es sehr gut umgesetzt, aber auch da ist wieder das Thema des Timings sicherlich, also was diese Spielpaarung betrifft,
auf jeden Fall
mitentscheidend gewesen, denn die Bayern in einem halbwegs frischen Zustand schaffen es auch, solche Mannschaften oder solche Spielweisen abzuwehren beziehungsweise ihre Gegenmittel dagegen zu finden. Die Frage ist, wie häufig wird dieser Fall noch eintreffen, dass man donnerstags spätabends in Budapest spielt mit Verlängerung und dann am Sonntag bei einem sehr giftigen Gegner ran muss? Ich persönlich glaube, dass wir ein solches Spiel wie jetzt gegen Hoffenheim in dem Rest der Saison nicht mehr häufig sehen werden. Zumindest, was das Ergebnis angeht.
Ja, was das Ergebnis angeht. Ja gut, okay, 4-1 ist schon heftig. Ja, aber
wollte ich gerade sagen. Also im Ergebnis meine ich auch Spielausgang. Also Sieger oder
Verlierer. Ja, aber weiß ich nicht. Das weiß ich nicht.
Es ist
wir reden halt über Müde.
Die Zeit wird
zeigen, okay, wir können halt reden, okay, typische Bayern-Herbstkrise hatten sie die letzten 3 Jahre immer, kann man sagen. Okay, Müdigkeit, wir reden über Müdigkeit, wir sind am zweiten Spieltag. Also nicht so, dass wir die Saison mega lang ist.
Moment,
aber jetzt kommt nämlich das Aber, deswegen, weil Bayern halt Champions League gespielt hat, weil die nur eine Woche Vorbereitung hatten und weil die jetzt aber auch durchspielen müssen. Die Müdigkeit geht ja nicht weg. Es ist ja nicht so, dass irgendwie in 4 Wochen anders aussieht. Nein, in 4 Wochen haben die 4 Wochen durchgespielt und in 8 Wochen haben die 8 Wochen durchgespielt.
Ja.
Und so weiter und so weiter. Ich kann mir schon vorstellen, dass solche Tage, Mittwoch Champions League, Samstag Bundesliga, dass da schon mal auch noch so ein Ding.
Definitiv. Und dann hast du halt noch.
Bitte. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, den du ja auch nicht unterschätzen darfst. Das ist der mit dem Selbstbewusstsein, das Selbstbewusstsein, mit dem der Gegner kommt. Und Hoffenheim hat ja offenbar genau das gehabt, dass sie gedacht haben, okay, die haben hier gefühlt quasi nur 24 Stunden gehabt, um überhaupt mal kurz durchzupennen. Also wir gehen mit Vollgas drauf und das ist ja auch eine 50-50-Chance. Wenn Bayern das mit weniger Pausen also für die Spieler und ein bisschen cleverer gespielt hätte, dann hätten sie die auflaufen lassen, hätten zwei Konter und hätten zwar nur geführt und keiner hätte über dieses Spiel geredet. Aber so hat es ja genauso funktioniert. Und das ist ja etwas, was dann, also jetzt vielleicht nicht um die untere Tabellenhälfte, aber die obere Tabellenhälfte auf jeden Fall mitnehmen wird. Und auch ein Eintracht Frankfurt wird wahrscheinlich mit Mann und Maus über den Platz rennen, um die Bayern zu hetzen, wie sie nur können. Und wenn das häufiger passiert, dann kann es gefährlich werden. Wenn aber Bayern die Kadertiefe hinbekommt, die wir, also die der Trainer ja oder auch gerade fordert, so, dann werden sie das wieder aufgefangen bekommen. Also das ist halt, das ist die wilde Spekulation gerade.
Ja. Punkt. Ja, das stimmt. Aber das ist halt auch eine Situation, wo natürlich auch ein gewisser Druck entsteht. Ne? Also man muss sich nur mal angucken, wen die Bayern halt verloren haben. Also, ne, Perisic, Coutinho, Thiago, also das sind
Martinez,
potenziell
ja, doch, bei Alaba glaube ich auch.
Ja, aber das sind halt Weltklasse-Spieler, die dir in der Breite einfach fehlen, die einfach nicht ersetzt worden sind. Und die Breite war nie so wichtig wie jetzt, weil dieser Terminkalender so gestaucht ist. Du hast im Prinzip die erste Elf, die ist natürlich überragend. Wir sehen, was ein Kimmich und Goretzka da im Mittelfeld abspulen, ist doch unmöglich zu verlangen, dass die das quasi durchgehend zweimal die Woche machen.
Und bis vor wenigen Wochen konntest du dann halt einfach mal Thiago bringen. Und genau. Was ja jetzt auch nicht so das Verkehrteste ist auf fußballerischer Ebene.
Ganz genau. Ja,
du hast, wie gesagt, ich finde sogar das Frankfurt-Beispiel das beste Beispiel. Erster Champions League-Spieltag, Samstag 15:30 Uhr nach Eintracht Frankfurt in Frankfurt. Dann hast du noch dritter Champions League-Spieltag Bayern, Dortmund, fünfter Champions League-Spieltag dann Leipzig. Und das sind dann interessante Spiele schon für die Bayern.
Definitiv.
Und deswegen kann ich mir, ich bin ja immer noch der Meinung, Bayern wird Meister. Klar, spätestens in der Rückrunde müssten sie das durchhaben, das Thema. Weil die werden schon noch ein paar Punkte verlieren, glaube ich. Haben sie in den letzten Jahren aber auch im Herbst immer.
Tja, bevor wir.
Das ist ein anderer Herbst als sonst.
Ja, es ist ein ganz anderer Herbst.
Na, Mann, du jetzt mach dich nicht mit, aber machst du über jeden zweiten Satz, den ich
sage. Nein,
ich will damit nur sagen, dass wir ja hier auch jetzt nochmal zumindest so gefühlt 2, 3, 4 Wochen weiter reingeschoben sind, als wir es sonst sind. Und dass die meisten anderen Mannschaften ja ein großes Loch Pause hatten, dass die ja noch mehr Erholung hatten, als es Bayern hätte haben können. Das sind alles Faktoren, ich finde, du kannst diese Saison mit nichts anderem vergleichen.
Da bin ich bei dir, absolut.
Ja, genau. Und das ist das eigentlich, was ich sagen wollte. Deswegen verschiebt sich so ein kleines bisschen, weil normalerweise hat Bayern nicht am zweiten Spieltag Probleme gehabt, sondern am 8. oder 9.
Bevor wir gleich jetzt die Bayern verlassen und weiter galoppieren, vielleicht noch 1, 2 Worte zu Hoffenheim, denn selbst wenn die Bayern natürlich den Gefallen getan haben, sehr müde zu sein, so hat Hoffenheim dies doch hervorragend ausgenutzt und nicht jede Mannschaft wäre wahrscheinlich in der Lage gewesen, die Bayern 4:1 zu schlagen, trotz dieser Müdigkeit. Von daher vielleicht noch 1, 2 Worte zu Hoffenheim. Wieder ein überragender Kramaric, der ganz, ganz stark in die Saison kommt. Ich glaube, 5 Saisontore jetzt schon hat. Ja, und ansonsten hatte man das Gefühl, die waren taktisch von Uli Hoeneß, von dem Klon von Uli Hoeneß. Ist das eigentlich der Sohn von Dieter oder von Uli?
Dieter.
Von Dieter. Waren die sehr gut eingestellt.
Aber jetzt ausgeladen zur Weihnachtsfeier.
Ja.
ja, waren sie, klar. Hoeneß hat ja auch gearbeitet bei den Bayern. Der hat da bestimmt mal beim Training vorbeigeguckt bei Flick. Der wusste auch, was die vorhaben. Und da habe ich ja schon gesagt, dieses 5-3-2 gegen den Ball, schön die Mittelfeldräume zugemacht. Dann die Achter haben sehr viel Arbeit gemacht, immer auf die Außen, damit da ja keine 1-gegen-1-Situation von Sané oder Gnabry entstehen können. Und im Kontermoment die letzte Linie der Bayern überflutet. Das war schon ein sehr starkes taktisches Spiel, aber der Trainer hatte ein Heimspiel,
kann man fast sagen. Gerade diese Bälle hinter die letzte Kette, da hat man richtig gesehen, dass das den Bayern-Abwehrspielern richtig wehtut.
Ja.
So jedes Mal dieser Lauf, oder nicht Lauf, sondern Sprint nach hinten, gerade in der zweiten Halbzeit, hast du so in der Körpersprache so was Entnervtes gesehen. Aber du weißt, Entschuldigung, du musst den Lauf trotzdem machen, weil
ja, war aber auch
ein, ist halt wichtig.
War auch eins der schlechteren Spieler der Bayern-Abwehr. Von Alaba besonders. Hat man ein bisschen das Gefühl gehabt, der ist nicht ganz 100% da.
Wo ist der wohl?
Ich würde trotzdem gerne als Abschluss dich ein bisschen beruhigen, deine Fanseele.
Ja.
Du musst, sage ich, dir perspektivisch nicht allzu große Sorgen machen um deinen Verein.
Stand heute. Ich finde, also wenn ich dieses Jahr nicht auf dem Rathausmarkt feiern kann.
Konntest du ja letztes Jahr schon nicht.
Wegen Corona, da habe ich die Schnauze voll. Ne, weil, also dies Jahr, wenn wir dies Jahr nicht 6 Titel holen, dann Das werde ich 60-Fan.
Ich bin, das noch als kleines Abschließendes. Ich bin sehr gespannt, wer da am Mittwoch alles auf dem Platz steht.
Ja. Das. Ich auch.
Wie wichtig, so, die DFL wird nicht glücklich werden mit diesem Spiel.
Also, wenn ich mich an den Supercup letztes Jahr erinnere, das war jetzt auch nicht so das große Feuerwerk an, wir tun, also heute ist das wichtigste Spiel.
Hm. Ich glaube, also es geht gegen Dortmund und die Bayern sind immer sehr daran interessiert, Dortmund in die Schranken zu weisen. Das ist so ein Ego, was noch aus 2012 und so gekränkt ist. Ich glaube, die wollen schon gewinnen, die wollen auch jeden Titel gewinnen. Also die wollen quasi europäischen Supercup, Weltmeister Cup, hier, wie heißt der, Club WM, deutschen Supercup plus Champions League, DFB-Pokal, Meisterschaft, die wollen schon die 6 Titel haben, aber ich glaube,
da wird jetzt keiner weinend auf den Boden sinken nach diesem
Spiel. Ist so ein bisschen
das, du bist ja auch kein Fan.
Ist so ein bisschen das Phänomen, das man in England mit dem League Cup oder Carabao Cup hat, so FA Cup, der älteste Pokalwettbewerb, da steigt man auch erst in der dritten oder vierten Runde ein. Und dieser andere Cup wird immer so zwischengeschoben, wo dann die Spieler mit Trikotnummer 35 und aufwärts meistens spielen. Ab und zu schmeißt du noch mal jemanden rein.
Manchmal sogar der B-Trainer, wie bei Liverpool letztes Jahr.
Ja gut, das war ja terminlich geschuldet. Mhm. Und in der jetzigen Situation sowohl für den BVB wie auch für die Bayern mehr, aber auch für den BVB, weil die nächsten Wochen für Dortmund werden ja nicht anders. Mhm. Die werden genau dasselbe Programm haben wie die Bayern. Die haben annähernd so viele Nationalspieler wie die Bayern. Das kommt ja noch dazu. Zusätzlich zu den ganzen Vereinsspielen stehen da ja noch bis November oder Ende November 5 Länderspiele oder
4. Ich glaube sogar 6.
Ja,
also die spielen jetzt,
einiges an Länderspielen halt.
Jetzt, glaube ich, mal 3 pro Länderspielpause.
Oder so.
Wobei, das ist ja auch wieder dann die Frage. Aber
wer wird abgestellt?
Und so, ja,
aber grundsätzlich ist das ja ein Terminkalender, der ist halt voll für beide.
Die Vereine haben schon gedroht, dass sie die Spieler nicht hinlassen jetzt gegen Ukraine.
Ich finde übrigens, wenn eine Mannschaft Meister und DFB-Pokalsieger wird, sollte sie automatisch auch Supercup-Sieger sein.
Ohne Spiel oder?
Ja, natürlich. Wie kann das denn sein, dass die Bayern jetzt gegen Dortmund spielen? Die sind Vizemeister geworden. Leverkusen ist Vize-DFB-Pokalsieger geworden. Aber die haben doch eindeutig beide Straßen, die in Richtung dieses Pokals fahren. Da sind ja die Bayern drauf gefahren.
Ja, aber die Liga liebt ja eins.
Werbung.
Geld.
Entscheidende Spiele.
Ja. Entscheidende Spiele und Geld. Mhm. Und wenn man jetzt zu einem TV-Sender ankommt und sagt, okay, wir verkaufen euch ein Spiel, das vielleicht stattfindet, vielleicht nicht.
Ja.
Dann sagt der TV-Sender, nein, da können wir keine Werbung verkaufen.
Hat der einfach gar keine sportliche Relevanz, dieser Supercup? Wie war das? Pause, Pause, Pause. Das muss ich schnell mit Tobi, ich bin an einer heißen Sache.
Explodiert die Bude hier. Kritisiert mir denn nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
4, 4, 3, 5, 4, 4, 5, 5, 3,5, 5 und 5. Was ist das?
Kickernoten des BVB.
Korrekt. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Bundesliga Live. Wir besprechen jetzt die Dortmunder Niederlage, oder soll ich es positiv formulieren, den Augsburger Sieg gegen den BVB 2:0. Ja, und da haben wir vor der Saison noch gesagt, Mensch, die Müdigkeit der Bayern könnte eine Chance sein für Dortmund. Die Bayern haben diese Prognose erfüllt, die Dortmunder nicht. Denn sie konnten, auch wenn es im Vorfeld war, den Ausrutscher der Bayern nicht nutzen, verlieren 2:0 in Augsburg und das gar nicht mal so unverdient, wie diese Kickernoten uns auch widerspiegeln. Was ist denn da passiert?
Hab ich das bei dir gelesen, das erwartet schwere Spiel Dortmunds in Augsburg?
Nö.
Das nicht, glaube ich. Dann habe ich das irgendwo anders gelesen. Passt
schon so, ja.
Weil das hat so Mini-Tradition, so ein bisschen, dass der BVB sich in Augsburg schwer tut. Von welcher Seite wollen wir anfangen? Von der Dortmunder Seite, vielleicht erinnert ihr euch, als wir, ich glaube, in der Saisonnachbesprechung, als ich die Dortmunder Spiele aufgezählt habe, ja, Bayern Dominanz und Top-Rückrunde, aber die Dortmunder letztes Jahr zum Beispiel gegen Leverkusen, 3 Gegentore gegen Paderborn. Mhm. Also da waren einige Sachen bei, die Dortmund, im Tennis würde man von Unforced Errors sprechen, also komplett unnötig hergegeben hat.
Mhm.
Nochmal Leverkusen vielleicht mit Abstrichen, aber auch da hat man 2-mal geführt. Also so, und ich glaube, dieses Spiel passt definitiv in diese Reihe rein, wo man sagt, ey, warum? ja, Gladbach Probleme gehabt, aber geiles Spiel, geile Tore. Zumindest geile Tore. So. Mhm. Und jetzt fährst du nach Augsburg und kannst nicht mal ansatzweise dort anknüpfen. Ganz im Gegenteil, bietest eine ja fast schon indiskutable Leistung, wenn wir jetzt, auch wenn ich jetzt nicht der große Fan bin, sich nur auf Noten zu stützen, aber auch das Spiel, wenn man es gesehen hat, war schon so, dass du denkst, okay, Leute, zweiter Spieltag schön und gut, aber es gibt auch am 28. Spieltag 3 Punkte, aber auch am 2. und die vom 2. sind auch derbe wichtig. Genau. Vor allem, wenn du davon ausgehen musst, dass das halt ganz, ganz eng bleibt bis zum Schluss. Oder wenn du es zumindest eng halten willst.
Mhm. Weil ich würde gerne mal eine Statistik einwerfen.
Gerne.
Von Escher Statistiken. Die GmbH und Co. KG. Der Ballspielverein aus Dortmund hat unter Lucien Favre 12 Spiele in der Bundesliga verloren. Ziehen wir mal 3 Spiele gegen Bayern ab und 2 Spiele gegen den Erzfeind Hoffenheim. Da sind wir bei 7 Spielen. Und von diesen 7 Spielen haben sie 6 verloren, als sie 70% Ballbesitz oder mehr hatten. Jetzt gegen die Kollegen aus Augsburg hatten sie sogar fast 80% Ballbesitz. Sind knapp an dem All-Time-Rekord der Bayern vorbeigeschrammt, die irgendwann mal 82% gegen Hertha oder Köln hatten. Also das ist schon, da hast du gemerkt, die haben den Ball sich hin und her geschoben, aber haben gegen die ultra-kompakten, ultra-defensiven Augsburger keine Idee gehabt, wie sie vor das Tor gelangen sollten. Okay, sie hatten die Chance erarbeitet, stimmt schon, aber das haben sie schon damit schwer getan und das zieht sich so ein bisschen durch die Amtszeit unter Favre, dass wenn der Gegner gar nichts macht, also wirklich komplett gar nichts, dass dann der Borussia Dortmund Probleme bekommt.
Aber haben wir die Frage nicht letzte Woche gestellt? Was ist wenn?
Ja.
Mhm. Und die ist zumindest für diesen Spieltag ja relativ deutlich beantwortet worden. Und der Unterschied, das habe ich eben ja in der Pause gesagt und das sage ich gerne auch hier an der Stelle nochmal, der Unterschied für mich in der Niederlage der Bayern und in der Niederlage der Dortmunder ist der, dass mich das A nicht sehr überrascht und ich das B noch in der Saison das ein oder andere Mal erwarte.
Mhm. Ja.
So, und das wird wahrscheinlich dann dazu führen, dass es halt wieder nicht reicht. Und dann liegt es nicht darin, dass die Mannschaft vielleicht nicht gut genug ist oder dass so das Grundsätzliche fehlt, sondern dass es einfach Punkte sind, wo du sagen musst, ja, natürlich ist das unangenehm. Alle Mannschaften außer Leipzig, Bayern, Leverkusen,
Dortmund.
Die Dortmund als Gegner, haben, werden es Dortmund, werden den Ballbesitz über 65%, also werden die Dortmunder über 65% Ballbesitz haben. Und wenn du es dann nicht schaffst, in den ersten Minuten ein Tor zu erzielen, um das zu öffnen, dann wirst du immer so anrennen.
Oder es zumindest, solche Spiele hat ja Dortmund auch schon gewonnen in der Vergangenheit, klar, aber was halt oft auffällt, ist, wenn es mal 0-1 hinten liegt, dass es dann problematisch wird. Also, dass es dann eben genau dieser Effekt eintritt, dass sie sich nicht an diesem kompakten Gebilde des Gegners vorbei kombinieren können. Und dann fehlt halt auch noch so ein bisschen diese Schmutzigkeit, oder wie sagt man das? Das kannst du jetzt wahrscheinlich besser sagen, sondern einfach irgendwie diese Idee, Gewichtheit, ein Tor zu erzwingen. Durch ein Dribbling, durch eine Flanke auf irgendjemand, durch einen Eckball, so das, was du halt sagst. Wenn du halt einen Scheißtag hast, dieses klassische Bayern-Ding, wenn Bayern unter Hitz fällt, ist immer das klassische. Egal wie scheiße der Tag war, du wusstest, in der 90. Minute kommt dann irgendwie eine Eckball und Michael Ballack köpft das Ding ins Tor rein.
20-20-17-17. Ist das Alter der 4 Jungs da vorne im Sturm? Sancho, Haaland, Reyna und Bellingham, 2020-17-17. Die wurden natürlich viel gefeiert, auch aufgrund ihres Talents und auch der Frühzeitigkeit, mit der dieses auf den Platz gebracht wird bei dieser Dortmunder Rasselbande. Bedeutet das im Umkehrschluss, dass es vielleicht bei solchen Spielen manchmal auch an der Erfahrung oder eben von dir erwähnten Abgewichstheit mangelt?
Ich würde gerne auf den Satz zurückkommen, den du eben gesagt hast. Lewandowski mit 20 hat das auch noch nicht gekonnt.
Ja.
So, ich traue allen denen, die du gerade aufgezählt hast, zu, dass sie, wenn sie so alt sind wie Lewandowski oder vielleicht auch schon vorher, ähnliche Torquoten haben oder Erfolgsquoten, weil sie alle durch die Bank weg überragende Fußballer sind. Aber Stand heute können sie dir in 5 Minuten 3 Dinge einschenken. Aber wenn du es richtig machst, so wie Augsburg, wenn du sie komplett nervst, kannst du ihnen auch den Zahn ziehen.
Ja. Und man hat ja gesehen, wenn zum Beispiel ein Haaland übers Feld pflügen darf, weil ihm der Platz gelassen wird, dann pflügt er alles um. Aber wenn er eben irgendwo zwischen 10 Abwehrspielern. Dann hat er immer noch diese Wucht, ja. Aber er hat halt nicht mehr dieses Tempo zum Beispiel, was er auch mit reinbringen kann. Ne? Also da ist ihm schon mal eine Stärke so ein bisschen genommen.
Ja. Mhm.
Gut. Du hast es ja gerade schon gesagt, Ralf, es wird vielleicht nicht das letzte Mal gewesen sein.
Aber ich habe mal eine Frage an euch, ganz kurz zwischendurch, weil das wäre jetzt der Ansatz, den ich noch hatte. Glaubt ihr, mal abgesehen von dem, was dann öffentlich gesagt wird, dass man das bei Dortmund auch in Kauf nimmt? Weil die sind ja genau, die werden ja nicht so naiv sein und sich denken, wir stellen 2020, 2017 in Sturm und die spielen 34 Spieltage lang so gut und wir werden deutscher Meister.
Na, ich bin mir schon ziemlich sicher, dass man sich dessen bewusst ist und sagt, wir müssen den Spielern Zeit geben. Musst du ja auch. Also ich würde die jetzt nicht in die Pflicht nehmen oder dafür verantwortlich machen, dass das nicht geklappt hat. Die Frage ist nur, hast du diese, also wenn du den Anspruch hast, Meister zu werden, wird das mit der Geduld schwierig. Also du musst so ein bisschen, das ist so ein ganz schmaler Grat zwischen den jungen Spielern natürlich nicht zu viel aufbürden. Auf der anderen Seite, das Rennen geht relativ schnell, glaube ich, dass das ein Tempo annimmt, bei dem du nicht mehr hinterherkommst, wenn du das zu gemächlich angehst.
Und du hast.
Und dann? Ja, dann würde ich mal die These in den Raum werfen, dass Dortmund gar nicht Meister werden will, wenn du sowas bewusst aufstellst.
Von wollen kann nicht die Rede sein. Also wollen tun die, glaube ich, schon.
Ich natürlich will jeder deutscher Meister werden, der mitspielt, ist mir schon klar. Aber realistisch einen Kader aufstellen, mit dem man deutscher Meister werden möchte. So.
Das ist nicht das, was Dortmund da gemacht hat. Es ist ja quasi das Nebenprodukt der Strategie, die man fährt. Also es ist ja, du musst halt, wenn du diese Strategie fährst, und das ist eine Strategie, die ja Dortmund auch mit wirtschaftlichen Hintergrund fährt, weil sagen wir es mal ehrlich, die Alternative wäre halt jetzt nicht, dass bei Dortmund Stars der Marke Lewandowski spielen würden. Die kommen halt nicht nach Dortmund, sondern Dortmund hat sich halt da auf eine sehr eigene Position auf dem Transfermarkt gefunden, dass halt Spieler da zur absoluten Weltklasse heranreifen und dann woanders hingehen
sollen. Das wollte ich noch als Nebensatz hinzufügen. Jetzt hast du Haaland und Co. und jetzt lass die mal, wie lange sind die denn da? Wenn die sich wirklich so entwickeln, wie das Talent es verspricht.
Genau.
Und, das und ist halt, was hast du dann in der Entwicklungszeit als Titel für den, als zählbares für den Verein geholt? Zusätzlich zu den Transfereinnahmen, die dann sehr wahrscheinlich lohnenswert sind.
Was man Dortmund da, finde ich, so ein bisschen vielleicht vorwerfen kann, ist, sie haben die Erfahrung in der Mannschaft, aber diese Erfahrung ist ungleich verteilt innerhalb der Mannschaft.
Du hast die halt, Spielanteile angeht.
Nee, einfach was die Mannschaftsteile angeht.
Ach so, die Mannschaft
du hast eine sehr erfahrene Abwehr mit Hummels, Can, mit auch sehr körperlich starken Spielern, die auch dazwischen gehen.
Check.
Genau, und du hast dann vorne halt fast nur junge Spieler, die eben vielleicht, ich will ja nicht immer sagen, dass diese Giftigkeit fehlt, weil Haaland ist ja auch ein sehr giftiger Spieler, der ja auch sich zu wehren weiß, auch einen Körper hat. Aber da fehlt halt vielleicht also eine gewisse Form der Erfahrung schon.
Mhm. Ja, ich will nicht sagen Arschloch-Mentalität, aber du kannst giftig sein oder du kannst halt auch geschickt, clever und früher sagte man, mit allen Wassern gewaschen sein.
Ja.
Und das, also, wenn ich dich richtig verstehe, fehlt so ein Hummels auf der 10.
Ja, zum Beispiel. Aber
also, was den Erfahrungsschatz
ist. Ein Reus. War jetzt nicht Ralf Funisch, aber ein anderer ehemaliger Bundesliga-Profi hat mir mal gesagt, was er halt erst mit den Jahren verstanden hat, ist zu erkennen, wann es einfach Tage auf dem Fußballplatz gibt, wo nichts geht. Wo er halt merkt, okay, da ist so ein Tag, da können wir nicht schön spielen. Das funktioniert heute nicht. Heute geht hier nichts mit uns. Dass man da dann halt diesen Tag erkennt, seinen Mitspieler anweist, so, jetzt ballern wir den Ball lange vorne
Basics,
rein. Ja.
Gehst komplett auf die Basics zurück.
Gehst back auf Basics, machst nichts mehr da. So, ja.
Einmal den Ball über die Linie und dann kriegen wir das mit unserer Qualität zu Ende gespielt.
Ja. Ja. Aber wenn Erfahrung eben auch etwas wert ist, dann ist natürlich völlig klar bei diesen Altersnummern, die haben, dass ihnen das fehlt. Ist ja klar, dass ihnen genau dieser Wert fehlt. Und das ist genau, da wollte ich von auch an, dass du gesagt hast, man muss denen Zeit geben. Und das ist genau das Problem, dass sie dann nicht so lange da sind. Ne? Und dass ein Sancho jetzt überhaupt noch da ist, ist vielleicht Corona geschuldet, sonst wäre er vermutlich eh schon weg. Und dann ist die Frage, wie lange bleibt ein Haaland, wie lange Reiner ist ein Eigengewächs. Der wird vielleicht länger bleiben, weil der auch anders verwurzelt ist. Aber Bellingham will vielleicht auch früher oder später zurück nach England zu einem der großen Clubs. Ne? Weiß man nicht. Aber lass uns jetzt auch nicht zu früh Dortmund schlecht reden. Sie haben gegen Gladbach ein bisschen Glück gehabt. Das haben wir auch gesagt, dass sie gegen eine sehr ersatzgeschwächte Borussia ein am Ende über die eigentliche Leistung hinweggetäuschendes 3:0 eingefahren haben. Jetzt bestätigt sich so ein bisschen dieser Trend, dass Dortmund vielleicht noch nicht ganz da ist, wo sie vielleicht eigentlich hin könnten mit dem Talent, was sie im Kader haben. Wir werden das weiter beobachten. Glückwunsch an dieser Stelle an Augsburg. Da lohnt sich doch mal ein Blick auf die Tabelle. Haben wir die zufällig da, liebe Freunde in der Regie?
wird man, glaube ich, in Augsburg gerade gerne sieht drauf
man
schauen. Sie,
genau, weil da wird man, glaube ich, wirklich sehr gerne drauf schauen. Ein vermaledeites Tor hindert Augsburg an der Tabellenführung. Historisch, aber ich kenne noch eine andere Mannschaft, die mit 6 Punkten gestartet ist, am Ende abgestiegen, also von daher nicht zu früh freuen. Ja. Sieht aber für den Moment schön aus.
Sieht für den Moment schön aus. Dass Caligiuri jetzt so eine starke Leistung gebracht hat, ist ja auch wieder eine Bestätigung der Transferstrategie. Halt ein Spieler zu holen mit Caligiuri, der auch in den letzten Jahren immer stark performt hat und jetzt bei Augsburg sowohl Erfahrung als auch technische Klasse reinbringen kann. Waren aber jetzt beide Spiele, muss man dazu sagen, fairerweise ein bisschen Glück dabei für Augsburg. Waren Spiele auf Augenhöhe, wo auch der Gegner bei besserer Chancenwertung gewinnen konnte. Aber Augsburg hat jetzt bewiesen, dass sie den Gegner auf das eigene Niveau runterziehen, beziehungsweise mit dem Niveau des Gegners mithalten können. Und das ist für einen Verein wie Augsburg schon sehr, sehr viel wert.
Ja. So, jetzt haben wir leider nicht mehr so viel Zeit für die übrigen Spiele, aber so ist das. Manchmal setzt man einfach Schwerpunkt und dann leiden die anderen Spiele. Lass uns
ich bin mir ziemlich sicher, dass Etienne jetzt einfach ein Video aufnimmt und gleich bei Twitter hochlädt.
Vermutlich macht er das.
Auf jeden Fall kriegen wir in der WhatsApp-Gruppe richtig Lack nachher.
Richtig Ärger, ja. Genau. War ja klar, wenn ich nicht da bin, dass ihr nicht über die Eintracht redet. Sowas in der Art wird auf jeden Fall kommen. Das haben wir uns verdient, aber das gilt natürlich für viele andere Vereine. Lass uns damit anfangen. Hertha gegen Frankfurt. Ein sehr souveränes 3:1 der Frankfurter. Berlin braucht noch Zeit, sieht man auch, ja. Da, die sind noch nicht da, wo sie gerne hinwollen im Big City Club.
Wobei, wenn ich an Freitag denke, Etienne hat doch 19 Minuten durchgetickert in der WhatsApp-Gruppe, bis er irgendwann gefragt hat, sag mal, bin ich der Einzige, der guckt?
Ja, genau.
Ja, ganz verwundert. Das Gleiche werde ich heute Abend machen um 20:30, Jungs. Also, nee,
ich bin bei dir, keine Sorge. Ich gucke mit dir zusammen.
Danke, mein bester Typ.
Ja, genau, das ja, also, möchtest du nicht. Aber ich muss übrigens eine kurze Anmerkung machen, dass es mich erschrocken hat, wie gut Frankfurt Hertha im Griff hatte und wie erschreckend das für ein Spiel zwischen Frankfurt und Bremen aussehen muss am Ende. Das hat Bremen noch mal ein Stück niedriger gemacht, wie Frankfurt die, also, wie Frankfurt die unter Kontrolle hatte.
Aber wenn du nicht 100% eingespielt bist, dann ist Frankfurt auch, glaube ich, der schlimmste Gegner, den du haben kannst. Weil die einfach bestehen nur aus 2-Meter-Männern gefühlt, die dir in jedem Zweitkampf abkochen, die dich da reinwerfen, die dann deine Abwehr mit Bällen malträtieren. Also das ist, und gerade wenn du 1-0 vorne liegst und dann diesem Wall an großen Menschen da bezwingen muss, die ja auch noch dieses Spiel Mann gegen Mann perfekt beherrschen. Und Hütter ist ja auch ein Trainer, der genau es schafft, seine Mannschaft so taktisch einzustellen, dass sie überall auf dem Feld Mann gegen Mann Situationen herstellen können. Das ist schon super schwer zu bespielen für Teams, die eine Kragenweite höher sind als Hertha. Und bei Hertha hast du wirklich gemerkt, die sind noch nicht an dem Punkt, dass die eingespielt sind. Die sind noch nicht an dem Punkt, dass da das Flachpassspiel flutscht, dass die genau wissen, wer wohin zu laufen hat, wo Toussaint Pässe hinkommen müssen.
Hat man in Berlin die Geduld?
Dir bleibt ja gar nichts anderes übrig. Du kannst ja nicht einfach sagen, okay, hier ist Geld, mach mal so. Also natürlich brauchen die Zeit. Und ich glaube, das Schlimmste, den größten Fehler, den du machen kannst, ist zu erwarten, dass du jetzt super schnell Erfolge feierst. Entweder du baust vernünftig was auf, mit Geduld, oder du gehst vor die Hunde. Oder du hast so viel Geld wie Manchester City, dass es dir egal ist. Ja, dann kaufst du eben, wenn der eine Transfer floppt, kaufst du eben den nächsten für 100. Aber ich glaube auch, wie gesagt, die brauchen noch Zeit. Allein auch vorne, Piontek und Córdoba sind beide noch nicht lange da. Piontek schon ein bisschen länger, aber der ist auch noch nicht so 100%ig da. Du siehst auch bei Labbadia, der weiß noch gar nicht, wer ist jetzt mein Stammstürmer. Da fängt er jetzt mit Piontek an, aber der geht jedes Mal zur Halbzeit runter oder in der spätestens in der. Ja, ist doch so. Ja. Weil er nicht weiß, welchen dieser Spielertypen bringe ich jetzt von Anfang an. Und beide sind auf Augenhöhe, er will niemanden vergrätzen, aber beide haben halt eine komplett unterschiedliche Spielphilosophie. Und daran, dass er noch selber nicht weiß, welchen Stürmertyp er eben möchte, siehst du an diesen Wechseln. Ja? Selbst da ist eben das System noch gar nicht richtig fest.
Ja, und Luke Bakio auf der 10 und dann immer im Tausch mit Kunja, das war ja auch nicht immer 100% einer. Warst du im Stadion?
Nee. Bei was?
Bei dem Spiel?
Nein.
So, dann lass ein bisschen Tempo aufnehmen. Leverkusen gegen Leipzig. Leipzig sehr, sehr stark begonnen, auch 1-0 in Führung gegangen. Da sah Leverkusen zeitweise relativ hilflos aus. Und dann mit dem 1:1, würde ich sagen, ungefähr drehte sich das Spiel. Und ab da war Leverkusen deutlich stärker, hat dann, finde ich, im Anschluss auch phasenweise deutlich mehr vom Spiel gehabt. Das 1:1 ist vielleicht in der Summe gerecht. Aber wenn, dann ist man eher von Leverkusen positiv überrascht, oder?
Ja, Leipzig hatte so ein bisschen die Spielkontrolle vermissen lassen nach diesem 1:0. Man hätte eigentlich gedacht, okay, die hatten die ersten Minuten so im Griff, hatten auch wirklich Zugriff bekommen auf den Spielaufbau der Leverkusener und dann aber haben sie so ein bisschen sich zu sehr sich bequem gemacht mit der Führung im Rücken und Leverkusen konnte sich warm spielen, was sie ja immer noch sehr gut beherrschen. Mhm. Schick hat mir vorne gut gefallen, der könnte eine sehr wichtige Ergänzung werden, weil der ein richtig guter Stürmertyp ist, der auch mal einen Ball ablegen kann. Das passt sehr gut in das System rein.
Tolles Tor geschossen, was leider ein paar Zentimeter abseits war.
Ja. Der könnte, glaube ich, noch sehr, sehr wertvoll werden. Und ja, Punkt.
Denke ich auch, Punkt für beide. Ja, in dem Fall im Spitzenspiel, muss man ja so sagen. Ja. Und 3 Punkte gab es sogar für Bielefeld. Der erste Sieg nach der Bundesliga-Rückkehr. Sie haben ja auch in Frankfurt schon ein Ausrufezeichen gesetzt mit diesem Unentschieden. Und jetzt folgte das 1:0 gegen Köln.
Ich denke, die Kölner Fans, wenn sie sich nicht so sehr mit ihrer Mannschaft beschäftigen, werden sie ähnlich pöbeln, wie es die Frankfurter nach dem Bielefeld-Spiel getan haben. Aber das wird allen anderen Mannschaften, die hier in Bielefeld ran dürfen oder müssen, genauso gehen. Wir hatten es ja in der Saisonvorschau auch besprochen. Nur hat es dieses Mal eben für den Sieg gereicht, weil man auf einen Gegner getroffen ist, der, also Frankfurt hat zumindest ein bisschen was nach vorne gemacht und auch gekonnt. Und das war bei Köln halt, ja. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum wir sie da verortet haben, wo die meisten von uns es getan haben.
Ich wollte sagen, das war diese Verortung, ja, die war natürlich auch vor dem Transferkarussell, was sich in Köln in Gang setzte, mit Duda und vor allen Dingen Anderson, der ja dann auf Cordobas Abgang folgte, haben die sich natürlich auch noch mal weiter verstärkt. Und die beiden müssen natürlich auch ihre Automatismen finden. Deswegen ist Köln vielleicht auch ein Stück weit entschuldigt. Trotzdem bleibe ich dabei, dass Köln eine schwierige Saison bevorsteht.
Hm. Ja, wobei das ist ja auch.
Hast du ja gesehen gegen Bielefeld. Achso, schön, mach du erstmal.
Nee.
Ich glaube andererseits.
Ich meine, das.
Ich habe jetzt einfach entschieden, dass du. Weil Nico ist so ruhig heute, deswegen freue ich mich mal, wenn er was sagt.
Nee, das ist immer schwierig, bei euch reinzukommen. Ich bin immer so leicht versetzt, deswegen versuche ich mal hinterher zu kommen. Das hatte ich schon eine Stadt weiter. Ich fand das bei Bielefeld nur ganz interessant zu sehen, dass am Ende eine eher unglückliche Situation zum Tor führt, aber halt auch auf der anderen Seite zeigt, dass Köln keine Ideen hatte, um das Ganze dann nochmal umzudrehen. Was mir zeigt, dass Bielefeld genau also dieses unangenehme etwas ist, was durch die Liga gehen wird, aber jetzt fußballerisch kein, also da ist nichts, von dem ich das Gefühl, das müsste mir Herr Escher mal erklären, von dem ich das Gefühl habe, da muss ich mich auf irgendwas vorbereiten, außer das wird ekelhaft.
Wobei, jedes Mal, wenn du gegen die spielst. Also ich fand das im Prinzip, beide Mannschaften oder anders, da haben zwei Mannschaften gegeneinander gespielt, die sich im letzten Tabellendrittel während der Saison aufhalten werden.
Ja, aber das meine ich
und
ja
damit. Und Bielefeld dann mit so ein bisschen Wucht und auch einem Quäntchen Glück als Heimspiel über die Bühne gebracht. Ja, überzeugend genau. War das von Bielefeld jetzt, also ist halt die Frage, welchen Maßstab man ansetzt. Für das, was man von Bielefeld erwartet, alles gut. Und Köln haben die Mittel gefehlt, um das wirklich, man hat versucht, so gegenzuhalten, das, was nötig ist, aber um dann eben besser zu sein, da war dann.
Aber. Kurzer Einwurf, weil du sagtest, der Bus ist nichts, was Tobi erklären müsste. Aber ich finde schon, dass Bielefeld zumindest es wagt, mal hinten herauszuspielen und auch den Gegner halt mit Kombination zu locken. Ortega ist jetzt schon der Torwart mit Abstand meisten Pässen in der Bundesliga. Das wäre beinahe schiefgegangen. Da gab es eine riesige Chance, wo Anderson ja den Ball so sich gestibitzt hat. Aber die trauen sich da schon, auch wenn die Kölner früh anlaufen, da hinten herauszuspielen. Andererseits, um beim Torhüter-Thema zu bleiben, wenn Horan sich bei dem Tor nicht so ganz so saudämlich anstellt, dann geht das Ding 0-0 aus und das wäre auch gerechtfertigt gewesen. Gerechtfertiges 0-0.
Das war ein sehr ärgerlicher, also aus Kölner Sicht sehr ärgerlicher Stellungsfehler, ja.
Also doppelter Stellungsfehler. Er ist ja schon halb rausgelaufen, hätte, glaube ich, auch durchlaufen sollen. Rennt dann wieder zurück, rennt dann nicht 100% zurück und dann in die kurze Ecke Endbotson. Den ich in meiner weisen Voraussicht unter dieser Woche bei Kickbase verkauft habe, mit der Maßgabe, der spielt sowieso nie.
Schon wieder sowas? Das war doch letzte Woche erst.
Ja, das habe ich jede Woche. Jetzt habe ich Bibu verkauft.
Der trifft jetzt.
Ach, Tobi Escher.
Ich glaube, Bielefeld wird damit aber auch eine Mannschaft sein, die auf jeden Fall eine Menge von den Punkten sammelt, wo die anderen Mannschaften sich fragen, wo ihre geblieben sind. Denn 4 Punkte nach 2 Spielen hätte man nicht so mit rechnen können und trotzdem waren die nicht unverdient. Das finde ich das Spannende daran.
Union Berlin ist auch von dem einen oder anderen als Abstiegskandidat gehandelt worden, holt seinen ersten Punkt. Das ist Zeichen. Die haben und einen neuen Torwart. Torwart. In Gladbach und einen neuen Torwart. Lukas? Nee, weißt du? Loris Karius kommt vom, man hört uns auch in Liverpool, der Mann, der noch vor was, drei Jahren im Champions-League-Finale stand, landet jetzt in Berlin. Das Auffangbecken für Stars, Max Kruse, ist da jetzt quasi. Stars
mit großer Instagram-Follower
schon. Ja, aber Union Berlin hat mehr Champions-League-Erfahrung als viele Bundesligisten jetzt. Muss man ganz klar sagen. Ja, der wird dann jetzt nochmal kommen und das 1:1 in Gladbach ist ja zum einen bemerkenswert, zum anderen muss man aber auch sagen, dass Gladbach mir nicht so gut gefallen hat.
Nee, da ist dieser Schwung weg, den man sich erhofft hat. Ja.
Ich hätte jetzt einfach nur fehlende Leichtigkeit gesagt. Mhm. So dieses Forsche, was in der letzten Saison wirklich noch stark gemacht hat, fehlt noch. Ich betone noch.
Ja, auch vorne sind sie natürlich ausgedünnt, ne? Also viele Verletzungen, dementsprechend fehlende Spielpraxis.
Thuram und Player haben wieder gespielt.
Ja, aber sie sind halt noch nicht so bei 100%. Das ist ja ganz klar. Und das merkst du an, wenn du in voller Mannstärke die Vorbereitung absolvierst und hast dann die fitten Jungs da vorne drin, sieht das anders aus. Gerade bei Spielern, die auch sehr über die Körperlichkeit kommen, wenn da ein bisschen Spritzigkeit fehlt, dann merkst du es halt sofort. Und enttäuschend ist für mich trotzdem, dass Gladbach in Dortmund angedeutet hat, wie gut sie sein können, auch ohne die Büffel da vorne. Und da konnten sie jetzt gegen Berlin eben nicht ansetzen und liegen mit einem Punkt deutlich unter Erwartung, muss man sagen. Ja.
Freiburg-Wolfsburg, ja, war ein 1:1, hätte Freiburg gewinnen müssen. Tut mir leid, die Silver Kids da hinten, wie du es immer so.
Ja, die Silver Kids, die sollen die mal ihren jugendlichen Popo da stillhalten, die sind ja gleich dran. So, ja, ich fand auch in der Anfangsphase war Freiburg deutlich besser. Aber auch da hat Wolfsburg, finde ich, mit vermehrter Spieldauer auch mehr vom Spiel gehabt. So dass es jetzt, finde ich, nicht ein völlig unverdientes.
Ich fand schon, das hätte eigentlich Freiburg für sich entscheiden müssen in der ersten Halbzeit.
Ja, in der ersten Halbzeit meine ich ja. Aber danach, finde ich, hat Wolfsburg dann zurück ins Spiel gefunden.
Ja.
Gut, ich glaube, wir haben alle, ne? Entschuldigt bitte, liebe Fans, der Vereine, die heute ein bisschen zu kurz gekommen sind. Klammer auf, ich hänge natürlich auch bei dir, Klammer zu. Das war Bundesliga.
Twitter-Video.
Ja, das war Bundesliga für heute. Ich freue mich jetzt sehr, euch mit den Silver Kids ein fantastisches Anschlussprogramm präsentieren zu dürfen. Ich glaube, danach gibt es eine Runde Geo-Battle, kann das sein? Und dann noch Kai, so geht das. Und Mate Nights im Anschluss. Oh, Mate Nights von Uiuiui, an und dazu mal. Also es ist ein toller Montagabend und 20:30 spielt HSV, Leute. Also drückt dem Verein eurer Herzen die Daumen gefälligst. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/Bundesliga.